Wer es noch nicht weiß, ich heiße Jonas Köper und ich arbeite bei dieser Zeitschrift Gegenstandpunkt mit. Aus aktuellem Anlass schicke ich eine Bemerkung vorweg. Ich werde mich heute in der Auseinandersetzung und Kritik des Nationalismus nicht beschränken auf diese rechtsradikalen Totschläger. Wahrscheinlich kommt am Ende sogar raus, dass Nationalismus nicht mal etwas spezifisch Deutsches ist. Ich werde mich nicht beschränken auf diese rechtsradikalen Totschläger, obwohl einem das von offizieller Seite eigentlich derzeit dringlich nahegelegt wird, dass das, wenn denn schon ein kritikabler Nationalismus existieren soll, der kritikable ist. Da haben sich ja alle Parteien im Deutschen Reichstag zusammengeschlossen und einhellig beteuert, wir haben nichts zu tun mit diesen mörderischen Ausländerfeinden. Und das haben sie getan, ausdrücklich als Repräsentanten des deutschen Volkes, das haben sie dort als Allparteienstellungnahme zum Besten gegeben. Da möchte ich dann doch das nicht einfach so stehen lassen, was sie da behauptet haben. Und zwei Bemerkungen dazu machen. Die erste Bemerkung ist folgende. Was erfährt man denn eigentlich, und zwar offiziell, wie das geht, dass da so eine Truppe von Rechtsradikalen ein gutes Jahrzehnt durch die Lande reist und das erledigt, was dieses Trio meint, was seine Pflicht ist, nämlich Leute, die ins deutsche Volk nicht reingehören, auszumerzen. Was erfährt man, wie das geht? Und da will ich gar nicht solchen in der Presse auch zirkulierten, schon fast verschwörungstheoretischen Überlegungen nachsteigen, wie das eigentlich ist zwischen Rechtsradikalen und dem Verfassungsschutz und seinen V-Leuten, sondern halt mich nur mal kurz auf bei der offiziellen Begründung, wie das ging. Die offizielle Begründung heißt unter anderem, naja, die inneren Sicherheitsorgane Deutschlands, die Polizei, der Verfassungsschutz, die haben sich bei diesen Toten darauf festgelegt, es handelt sich um Dönermorde und in dieser Perspektive ihre Ermittlungen konzentriert. Was ist das für eine Perspektive? Offensichtlich haben die deutschen Sicherheitsorgane die Sache so gesehen. Da findet in einer Sphäre, die hochoffiziell Parallelgesellschaft heißt, etwas Kriminelles statt. Das sind diese Parallelgesellschaften der Zugereisten und in denen kann man sich als deutsche Sicherheitsbehörde offenbar bestens vorstellen, dass dort dauernd mafiöses Abrechnen üblich ist und in diese Richtung haben sie dann ermittelt. Diese deutschen Sicherheitsorgane haben also exakt so gedacht, wie das durchgesetzte offizielle Auffassung ist. Nämlich, dass es da in diesem unserem Deutschland solche Sphären von Ausländern gibt, die in Parallelgesellschaften integrationsunwillig ihren eigenen Gesetzen folgen und insofern potenziell immer einen kriminellen Sumpf bilden. Das war die Festlegung ihrer Fahndung. Dann haben sie aber ehrlich gesagt, die deutschen Sicherheitsbehörden, im Geiste des öffentlichen deutschen Bewusstseins gar nicht so großartig anders gedacht wie diese rechtsradikalen Mörder. Die haben nämlich sich zum Auftrag gemacht, Deutschland von seinen volksfremden Elementen zu reinigen. Die haben das Urteil exekutiert, dass volksfremde Elemente in Deutschland eigentlich automatisch schon so etwas wie eine kriminelle Schädigung an Deutschland sind. Das mal als erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung. Stellen sich im Deutschen Bundestag alle Parteien auf und sagen, wir kennen keine Parteien mehr, wir kennen nur noch die Einheit der demokratischen Deutschen. Und als diese demokratischen Deutschen wenden wir uns gegen einen furchtbaren Schaden. Der furchtbare Schaden besteht, nein, nicht etwa in den toten Ausländern, in der Schande für Deutschland, dass es so etwas in unserem Land gibt. Daran ist alles bemerkenswert. Ganz selbstverständlich schließen sich da die Parteien im Namen aller Insassen dieses Landes zu einer nationalen Gemeinschaft der Deutschen zusammen. Ganz selbstverständlich erklären sie zu ihrem Sorgeobjekt, zu dem, was eigentlich dort geschädigt worden sei, dieses Deutschland, die Nation, die ist geschädigt worden. Und sie erklären zu dem Auftrag, der daraus für jeden zu schlussfolgern sein soll, Deutschland von solchen Leuten zu säubern. Sie stellen sich also auf den Standpunkt, das sei ein vernünftiges Anliegen, als Nation zusammenzustehen und sie von Leuten zu säubern, die man als Schaden für diese Nation definiert. Eine andere Kritik an den Rechtsradikalen ist dann nicht vorgekommen. Als eine Aburteilung, als eine Ausgrenzung vom Standpunkt der nationalen Einheit. Das war die zweite Vorbemerkung. Ich will damit überhaupt mal einsteigen in das Thema Nationalismus. Vielleicht kommen wir im Laufe des Abends oder hintendran nochmal auf dieses Thema mit den Rechtsradikalen, mit diesen Faschisten, mit diesen Sumpfblüten des Nationalismus zurück. Ich will damit aber mal einsteigen mit dieser üblichen Denkungsart, die einem nahegelegt wird. Ja, das gibt es, das muss man kritisch betrachten. Nationalismus, da gibt es was, was besorgniserregend ist, was nicht in Ordnung geht, was Kritik verdient, aber auf der anderen Seite gehört sich das sorgfältig abgegrenzt von etwas, was ganz ehrenwert ist und was hoch im Kurs steht. Und das ist so etwas wie nationale Gesinnung, wie Patriotismus, und so weiter. Legen wir uns das mal vor. Natürlich gibt es diese gleich feindselige Form des Nationalismus. Diese Leute, die rumpöbeln, dass Zuwanderer uns die Wohnung wegnehmen, dass die uns die Arbeit wegnehmen, dass das Fremde sind, die nicht zu uns gehören und schon deswegen unerträglich sind, dass ausländische Mächte und Völker uns schaden. Und man achte mal drauf, was da überhaupt die Argumentationsfigur von diesen Radikalinskis ist. Dieser feindselige Nationalismus, der unterstellt ganz selbstverständlich, und darauf bezieht er sich, das spricht er an, dass wir ein solches Wir sind. Dass es ganz selbstverständlich dieses nationale Kollektiv gibt, in dessen Namen er redet. Der ruft die Gesinnung einer Gemeinschaft der Deutschen an. Aber genau diese Gesinnung der Gemeinschaft der Deutschen, das ist der ganze Geist des für gut befundenen Patriotismus, des ganz normalen Nationalgefühls, dieses hoch angesehenen Gedankens. Natürlich bilden wir Deutschen, dieses Kollektiv der Wir Deutschen, untereinander und mit unserem Staat. Also gehen wir diese beiden Seiten mal ein bisschen durch. Was dieser ausgrenzende, gleich feindselig werdende Nationalismus behauptet, ist für sich betrachtet, nehmen wir das mal raus, nicht gleich empört zu sein, sondern ein bisschen drüber nachzudenken, der Sache nach einfach verkehrt und praktisch betrachtet unvernünftig. Es ist doch unwahr, wenn da gesagt wird, die Ausländer nehmen uns Wohnung, Arbeit und so weiter weg. Es sind doch die Grundbesitzer, es sind die Vermieter, die Mieten erhöhen und die damit dem einen oder anderen sogar das Wohnen mehr oder weniger zur Unmöglichkeit machen. Das sind nicht die mietenden Zuwanderer. Die müssen diese Mieten ganz genauso bezahlen wie Einheimische. Und es sind doch die Unternehmenseigentümer, die allein in einer Gesellschaft wie der unseren das Recht haben, darüber zu befinden, wie viele Arbeitsplätze es gibt und womit sie diese Arbeitsplätze besetzen. Die ihre Arbeitsplätze dann eben mit den billigstmöglichen Leuten besetzen, die dafür den ihnen geöffneten europäischen, ja globalen Arbeitsmarkt benutzen, die Leute, die arbeiten müssen, gegeneinander ausspielen und damit auch das allgemeine Lohnniveau für alle in diesem Land drücken. Und das schadet allen auf Lohn Angewiesenen, ganz egal welcher Herkunft. Das schadet Eingeborenen genauso wie zugewanderten Lohnabhängigen. Nehmen wir mal noch ein aktuelles Stichwort auf. Faule Griechen schaden uns fleißigen Deutschen. Ja, diese Denkungsart will ich etwas anders angehen. Da will ich sogar mal behaupten, da gibt es sogar wirklich einen Gegensatz zwischen diesen Völkern. Es ist aber ein Gegensatz zwischen Menschen, die kennen sich gar nicht. Der Bandarbeiter in Frankfurt kennt den Griechen nicht, der weiß ich wo arbeitet. Er befindet sich in der Tat mit ihm in einem Gegensatz. Aber er ist überhaupt nie in der Lage gewesen, diesen Gegensatz herzustellen. Er ist in diesen Gegensatz gebracht. Und zwar so: griechische Unternehmen, griechische Kapitale, die verlieren an Umsatz, die verlieren an Profit, die verlieren an Kapital im Euro und im Weltmarkt. Warum? Naja, weil ihnen konkurrierende Kapitale vom Standort Deutschland die Marktanteile, den Profit, den Umsatz auf dem europäischen Markt und auf dem Weltmarkt wegnehmen, wegkonkurrieren. Wie machen sie das? Das machen sie dadurch, dass deutsche Kapitale ihre deutschen oder auch zugewanderten Billigarbeiter für außerordentlich kostengünstige und profitträchtige Warenmassen arbeiten lassen und damit auswärtigen Kapitalen ihren Markt kaputt machen. Deutsche Kapitale bringen also, übrigens auf Kosten des deutschen Arbeitsvolks, dieses deutsche Arbeitsvolk wirklich im Gegensatz zum griechischen Arbeitsvolk. Denn die griechischen Kapitale tragen ihre Konkurrenzniederlagen jetzt wiederum gegen ihre abhängig Beschäftigten aus, senken die Löhne, schmeißen sie raus, entlassen sie und dann sind sie entlassen und dann darf der deutsche Patri-Idiot unter Anleitung der Bild-Zeitung auf die zeigen und sagen, guck mal, die faulen Griechen. Also das ist verkehrt, die Sache so darzustellen, als sei dieser Gegensatz das Werk der Leute, die da in Gegensatz gebracht worden sind. Und unvernünftig ist diese Denkungsart ohnehin. Ja, ich sage dumm. Unvernünftig im Sinne vom Standpunkt des praktischen Interesses der Menschen. Da steht es doch so, dass als Mieter beispielsweise Zuwanderer und Einheimische ein gemeinsames Interesse haben und wenn sie ein gegensätzliches Interesse haben, dann zu den Vermietern und Grundbesitzern. Da steht es doch so, dass als Arbeitnehmer oder Arbeitsplatzsuchende Eingeborene und Zuwanderer ein gemeinsames Interesse haben und wer ihnen entgegensteht und ihnen das Leben schwer macht, das sind eben die Unternehmenseigentümer. Als Arbeitsvölker haben Deutsche und Griechen ein gemeinsames Interesse, und zwar gegen diese Standortkonkurrenz ihrer Arbeitgeber und ihrer Staaten, die die Völker gegeneinander ausspielt und auf diese Weise ausnutzt. Aber das ist eben elementare, verkehrte nationalistische Denkungsart. Nationalisten denken sich alle Eingeborene in einer Gemeinsamkeit, in die nur nicht dazugehörende Ausländer Hader und Schaden brächten. Jetzt schaue ich mir mal die andere Seite an, den verantwortungsbewussten, den guten, den hochgeehrten Patriotismus, der sich dann ja öfters mal meldet und sich gegen diese Brandredner zu Worte meldet. Was wenden denn eigentlich besonnene, verantwortungsbewusste Patrioten gegen diese Zündler am rechten Rand ein? Ich habe es einleitend schon mal angetippt, aber das ist überhaupt das Muster. Das ist nämlich auch nicht wahr, was die sagen. Und das ist auch nicht vernünftig. Der Einwand gegen die Hetze gegen Zuwanderer von besonnenen Patrioten heißt, halt, das sind Leute, die unserer Wirtschaft nutzen, die uns doch nutzen. Und das ist schon wieder eine Unwahrheit, das stimmt so nicht. Das Unwahre, das Verkehrte daran ist dieses unser und uns. In der Gesellschaft des Privateigentums, in der wir leben, gehört nicht den Menschen die Wirtschaft. Die gehört nicht uns allen, auch wenn wir alle davon leben müssen. Wir sind davon abhängig. Aber Eigner und Nutznießer davon sind nicht wir. Es sind die Unternehmenseigentümer, die nutzen Zugewanderte und Einheimische gleichermaßen, manchmal auch unter Ausspielung von den beiden, für die Vergrößerung und Sicherung ihres Eigentums, das ist der Unternehmenszweck. Und die, die dafür benutzt werden, die haben davon nur ein sicher: viel Arbeit. Eins haben sie immer unsicher davon, das Einkommen. Und manche bekommen erst gar keins, weil sie nicht angestellt werden oder entlassen werden. Von wegen also unsere Wirtschaft und unser Nutzen. Warum sagen das denn eigentlich die Patrioten, die besonnen, die verantwortungsbewussten Patrioten so? Was wollen sie denn damit eigentlich erläutern? Sie wollen mit diesem Einwand, die Zuwanderer sind doch unser Nutzen, damit wollen sie die Rechten auf genau dieselbe Art und Weise fertig machen, wie die rechten Zuwanderer fertig machen. Sie wollen den radikalen Nationalisten den Vorwurf machen, sie selbst seien Nationalschädlinge. Sie würden unser Land um die Erträge aus den Zugewanderten bringen. Das ist übrigens umgekehrt, das ganze Wohlmeinende, wie verantwortungsbewusste Patrioten Ausländer erträglich finden, dass sie was abliefern, ist schon die Minimalbedingung dafür, dass sie hier ein Daseinsrecht in dieser patriotischen Sichtweise haben. Das ist richtig eine nationalistische Kritik an Nationalisten. Die würden uns, unserem Land, seinen Nutzen wegnehmen, die würden unserer Wirtschaft schaden, die würden unseren Standort untergraben, die würden unseren Ruf in der Welt verderben, die würden uns fertig machen. Also, auf diese angebotene Unterscheidung zwischen schlechtem Nationalismus und gutem Patriotismus muss ich verzichten. An die halte ich mich jetzt nicht. Denn das, was ich jetzt bei den verantwortungsbewussten Patrioten gesagt habe, diese Behauptung des Wir, der Gemeinschaft und ihres Gemeinschaftsnutzens, das ist schon der ganze nationalistische Grundgedanke. Das ist Nationalismus, dieser Gedanke einer Gemeinschaftlichkeit aller Bürger eines Staates untereinander, dieser Gedanke einer Gemeinschaftlichkeit dieser Bürger mit dem Staat, den sie als ihren Staat denken. Das ist Nationalismus, und Nationalismus kommt immer gleich mit einem Impetus daher, mit dem Impetus nämlich einer besorgten Anteilnahme an diesem Gemeinwesen, das er denkt, einer Parteinahme für diese vorgestellte Gemeinschaft. Immerzu schon in der Verteidigungshaltung gegen potenzielle Bedrohung dieser Gemeinschaft durch Außenstehende. Und bei dieser Denkungsart, und so will ich da mal reinkommen in das Thema, in die Kritik davon, zeigen die Beispiele, mit denen radikale Nationalisten genauso wie besorgte Patrioten argumentieren, eigentlich immer etwas Erklärungsbedürftiges oder auch etwas nicht Passendes zu dem, was sie selber behaupten, nämlich diese Gemeinschaftlichkeit. Denn argumentieren und besorgt geben tun sie sich ja immer mit dem Verweis auf Schäden, die sie in dieser Nation erleben. Sie zeigen auch auf Gegensätze zwischen Bürgern der eigenen Nation, im Wirtschaftlichen, im Politischen und so weiter. Aber das bringt eben offenbar Nationalisten nicht zum Nachdenken darüber, ob das überhaupt stimmt, wovon sie ausgehen. Ob ihre Vorstellung von der Gemeinschaft aller Bürger und der Gemeinschaft der Bürger mit dem Staat überhaupt stimmt, wenn sie doch dauernd auf Schäden und auf Zwist zeigen können. Sondern die denken anders. Das macht sie überhaupt jetzt erst recht besorgt und entschlossen, sich zu engagieren für diese von ihnen gedachte, vorgestellte Gemeinschaft. Nationalisten fragen nicht distanziert, womit muss ich mich in dieser Gesellschaft eigentlich dauernd rumschlagen? In was für wirtschaftliche, in was für politische Konfliktverhältnisse bin ich da eigentlich eingebunden? Was bringt mich denn mit Leuten hierzulande in Kollision? Mit Eingeborenen wie mit Zugereisten? Das fragen die nicht distanziert und machen dann von der Antwort abhängig, wie sie sich zu dieser staatlichen Einheit Deutschland stellen. Die machen es andersrum. Ihre Sorge und ihre Parteilichkeit für diese Nation, die steht fest, die machen sie zum Ausgangspunkt ihres Gedankens. Und von dem Standpunkt aus ordnen sie alle hässlichen Erfahrungen in dieser Nation als Stachel für ihr Engagement für diese Nation, für die Rettung der Gemeinschaft ein. Sie nehmen aus allen Kollisionen, die sie erleben, eine Bestätigung ihres Engagements für die Nation und gegen Hader und Zwietracht, die diese Nation entzwei bringen könnte. Der Nationalismus ist deswegen eigentlich nur am Feiertag mal so richtig eine befriedigte Gesinnung. Da macht er mal auf ungetrübte Einigkeit mit allen und mit der Nation. Ansonsten ist es gerade typisch für nationalistisches Denken, dass es eigentlich dauernd unzufrieden ist. Und zwar in dieser festgelegten Optik. Nationalismus wittert dauernd Störungen und Störenfriede an dieser von ihm gedachten Einheit der Nation, für die er deswegen umso entschiedener ist. Das mal als Einstieg. Sowohl was die Härte dieser Gesinnung anbelangt, als auch was eigentlich das Widersprüchliche an dieser Gesinnung ist. Das Widersprüchliche mache ich mir ein bisschen zunutze und stelle jetzt eine Frage, der ich dann nachgehen will. Was bringt diese Auffassung, diese Gesinnung des Nationalismus überhaupt zustande? Das will ich in zwei Abteilungen durchgehen. Einmal, wie der Nationalismus von oben, der Staat, die Politik, dafür sorgt, dass es diese Gesinnung gibt. Und in der zweiten Abteilung, was die Leute von unten dazu bringt, sich als Volk einer Nation zu denken. Die Frage, die ich da verfolge, die ist für Patrioten eine vollkommen verrückte Frage. Diese Frage, wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, Deutsche sein zu wollen, halten die für sowas von abwegig? Das halten sie nämlich für das Selbstverständlichste von der Welt. Die antworten dir auf die Frage, wie kommst du auf die Idee, Deutscher zu sein, einfach mit der Antwort, das bin ich doch. Da versuche ich mal einen kleinen Spalt reinzukriegen. Das ist nämlich gar nicht so einleuchtend. das Kollektiv, dem Nationalisten ihre Anteilnahme widmen, ist ja, das ist auch ihnen geläufig, das Staatliche, der deutsche Staat. Und dieses Kollektiv ist, wenn man das mal ein bisschen mit Distanz betrachtet, genau genommen das glatte Gegenteil ihrer Vorstellungen von Gemeinschaftlichkeit. Gehen wir mal so drei Grundbrocken im nationalistischen Denken durch. Die denken, ich und mein Land. Ich habe mein Land. Ich Deutscher habe mein Deutschland. Sachlich betrachtet ist es genau umgekehrt. Wie der Name Staatsangehöriger schon sagt, hat das Land die Leute und nicht die Leute das Land. Das Land hat seine Staatsangehörigkeit, seine Staatsangehörigen. Und das ist ein ganz und gar passives Verhältnis. Dem Staat gehört man ganz passiv. Qua Geburt an. Und das tut man als Akt der Hoheit, der hoheitlichen Gewalt. Und nichts anderes konstituiert das als ein Akt hoheitlicher Gewalt. Dass man als Staatsangehöriger nichts anderes ist als ein Objekt gewaltsamer Zuordnung zur nationalen Herrschaft. Das wird natürlich im normalen, zivilen, friedlichen Leben nicht dauernd greifbar. Das wird aber sehr schnell greifbar, zum Beispiel, sobald eine Gruppe in einem Staat aus diesem Staat raus will und gewissermaßen mit der Ideologie des Nationalismus ernst macht. Ich will meinen Staat. Das ist Separatismus. Und Separatismus bekämpft der Staat mit äußerster Gewalt. Und damit stellt er an so einem Fall mal klar, dass die Staatsangehörigkeit nichts anderes ist als gewaltsame Zuordnung der Menschen zu seiner Herrschaft. Von der anderen Seite nochmal betrachtet, dass der Wille des Individuums in der Frage gar nichts zu entscheiden hat, zu welchem Staat er gehört, welchem nationalen Kollektiv er zugehört, dass das allein die Hoheit entscheidet, das bekommen alle diese Migranten und Flüchtlinge zu spüren, die nichts lieber wollten, als irgendwie zu Deutschland zu gehören. Die werden zurückgewiesen, die werden gewaltsam von Deutschland ferngehalten, die sterben im Mittelmeer und an den Stacheldrahtzäunen in Nordafrika und so weiter. Da merkt man, Staatsangehörigkeit ist keine Wahlhandlung von Leuten, die einem Staat zugehören möchten. Es ist umgekehrt. Nur die Hoheit macht Leute zu dem Kollektiv der nationalen Staatsangehörigen. Ein zweiter Brocken. Diese Vorstellung von der Gemeinschaft der Nation, unser Zusammenleben heißt das in jedem Schulbuch. Eins kann man nicht bestreiten. Der Staat organisiert mit seiner Rechtsordnung wirklich flächendeckend eine für alle geltende Ordnung. Aber doch keineswegs eine verträgliche. Doch keine Ordnung des harmonischen Zusammenlebens. Schon gar nicht so etwas wie geplant einander in die Hand arbeitende, arbeitsteilige Interessen. Das weiß doch auch jeder, dass das glatte Gegenteil Gesellschaftsprinzip hierzulande ist. Konkurrenz gilt als das gesellschaftliche Prinzip in allen Bereichen der Gesellschaft, insbesondere in der Wirtschaft. Konkurrenz um Geld, Konkurrenz um Eigentum, das ist das umfassende Gesellschaftsprinzip. Und dafür ist der Staat dauernd ordnendes Monopol auf Gewalt, richtendes Monopol auf Gewalt. Also alles andere findet statt unter seiner Ordnungshoheit als eine freie Kooperation. Und der Staat ist alles andere als ein technischer Ausschuss von unserem Zusammenleben. Der dritte Brocken, dieses Wir sind wir, Deutsche sind Deutsche, das ist doch klar. Mal langsam. So ein moderner Staat wie Deutschland, der ist seiner ganzen Raison nach, seiner ganzen gesellschaftlichen Substanz nach, überhaupt nichts besonders Individuelles, Deutsch-Autochtones. Deutschland macht als Deutschland so ziemlich haargenau dasselbe wie alle anderen Staaten auf dieser Welt. Fast alle Staaten, spätestens seit Ende dieses Ostblocks, ungefähr alle, mit unterschiedlichem Erfolg, das gebe ich zu. Aber der Raison nach machen sie alle dasselbe. Sie haben sich auf das kapitalistische Eigentum als Systemprinzip ihrer Wirtschaftsordnung festgelegt. Sie haben sich dem Wachstum von Geldreichtum verschrieben und davon jede Lebensregung im Lande abhängig gemacht. Sie konkurrieren von Staat zu Staat um genau dasselbe auf dem Weltmarkt, nämlich genau um dieses Wachstum von privatem Geldreichtum, von Kapital. Derzeit haben sie sogar fast alle dieselbe Krise. Also, wir sind wir. Der Raison nach unterscheidet sich Deutschland von Frankreich und Amerika überhaupt nicht. Drei Brocken, die ein bisschen nachdenklich machen sollten gegenüber diesem nationalen Gedanken. Wie kommt es also zu dieser eigentümlichen patriotischen Gesinnung? Übrigens, auch da muss ich mal sagen, diese patriotische Gesinnung, mit der jeder Nationalist sich sicher ist, er ist da in der Gemeinschaft eigenen Typus. Auch diese patriotische Gesinnung haben sie alle gleichermaßen. Das hat ein Deutscher zu Deutschland, ein Ami zu den USA, ein Franzose zu Frankreich. Nichts sehr Originelles. Wie kommt es also zum Nationalismus? Erste Antwort, die ich durchgehen will, das ist das Werk der Herrschaft. Die Interessen des Staates an der Gesellschaft und deren ideologische Überhöhung zur Nation, das ist die Quelle des nationalistischen Gedankens. Auch wenn sich das patriotische Bürger genau umgekehrt vorstellen möchten, die sich immer als Stifter des nationalen Zusammenstehens imaginieren, wähnen, die sich als Bewahrer Deutschlands denken. Es ist nicht so. Der Sache nach bekommen Patrioten nicht nur vorgeschrieben von oben, wer überhaupt zur Nation dazugehört und wer nicht. Sie bekommen überhaupt die gesamte materielle Substanz des nationalen Zusammenlebens von oben vorgeschrieben. Sie bekommen die rechtliche, die wirtschaftliche Ordnung ihres Lebens durch die politische Herrschaft vorgeschrieben. Sie bekommen sogar noch vorgegeben von oben, wie ein guter Patriot darüber denken soll. Und zwar von Politikern, die sich das tatsächlich zur exklusiven beruflichen Betätigung gemacht haben. Die wirklich sagen, sie sind diejenigen, die haben zum Beruf, das ganze Land voranzubringen. Sie müssen deswegen den Mitbürgern sagen, wo es lang geht, die aus dieser Sicht von Politikern, diesen Experten fürs große Ganze, immer bloß partikulare Interessen haben. Es sind die Politiker, die von der Zuständigkeit her praktisch Nationalismus betreiben. Die setzen landesweit eben diese Sachzwänge des Konkurrierens als allgemeine Lebensweise der Menschen in ihrem Territorium in Kraft. Da geht es ums Eigentum. Da geht es also ums Konkurrieren, um Eigentum und um Einkommen, um Geldeinkünfte, um etwas kaufen zu können, was anderen als Eigentum gehört. Da geht es ums Konkurrieren um Berufe deswegen. Und ums Konkurrieren um Arbeitsplätze. Da geht es ums Konkurrieren um berufsqualifizierende Schulabschlüsse und so weiter. Das ist die tatsächlich allgemeine, flächendeckend für alle geltende, durch die Politik herbeigeregierte gemeinsame Lebensweise. Dieses Konkurrieren um Eigentum und Geldeinkommen und alles, was man dafür braucht. Und das betreuen Politiker dann. Das betreuen sie, indem sie die aus diesen Konkurrenzaffären folgenden Kollisionen mit Gesetzen im Zaum behalten. Das betreuen sie, indem sie die Schäden der Konkurrenz durch soziale Maßnahmen nützlich halten und so weiter. Das ist die praktische Seite, eine Nation zusammen zu regieren. Das tun Politiker aber dauernd in einem von ihnen selbst ununterbrochen lauthals verkündeten Bewusstsein, diese staatlichen Maßnahmen seien doch die Voraussetzung für alle Menschen und Interessen in der Gesellschaft. Nur deswegen würde für die Menschen doch was gehen und folglich sei eben der Staat und seine Einrichtungen für alle die unhintergehbare, unbedingte Lebensbedingung, ohne die nichts geht für die Menschen und ohne die für niemanden etwas geht. Was geht denn dann da in einer so eingerichteten und politisch verwalteten Nation? Was da geht, weiß man. Das ist eben dieses Wirtschaftswachstum. Dieses Wirtschaftswachstum, um das es in einem kapitalistischen Land wie Deutschland geht. Und in gewisser Weise weiß eigentlich jeder, was da wächst. Dass da allein das Eigentum der Kapitaleigentümer wächst, ist eigentlich geläufig. Dass das nicht einfach ein allen Gesellschaftsmitgliedern gleichermaßen zugänglicher allgemeiner Reichtum ist, das ist geläufig. aber dass es nur um dieses Interesse geht in einer kapitalistischen Nation. Nur um das Wachstum des Geldeigentums der Geldeigentümer. Das wischen Politiker mit zwei Hinweisen vom Tisch. Der eine Hinweis heißt, ja nur so, durch Wirtschaftswachstum, gibt es doch von den Unternehmen für uns alle alles Lebensnotwendige zu kaufen, sonst käme doch nichts zustande. Und, zweiter Hinweis, nur so gäbe es bei den Unternehmen Arbeitsplätze, an denen man das dafür nötige Geld glattweg sogar verdienen könnte. Da kämen doch auch die vielen Nicht-Unternehmer zum Zuge. Die Überzeugungskraft dieser Argumentation besteht schlicht und ergreifend darin, dass die staatlichen Gesetze den Menschen wirklich keine Alternative zulassen, in dieser Abhängigkeit ihr Leben zu führen. Dass die staatlichen Gesetze wirklich keine Alternative zulassen zum Kaufen von allem Lebensnotwendigen, also keine Alternative auch lassen zum Kampf um Geldeinkommen. Das ist in der Tat eine alternativlose Abhängigkeit aller vom kapitalistischen Wirtschaftswachstum. Aber diese alternativlose Abhängigkeit aller vom Wirtschaftswachstum präsentieren Politiker den Menschen als Teilhabe aller an unserer Wirtschaft. Und so steht dann der kapitalistische Sachzwang wie eine Dienstleistung der Politik an den Menschen da. Was jeder muss, sich um sein Geld zu kümmern, heißt die frohe Botschaft, kann man auch. Dank dieser Gesellschaft. Jeder, der in dieser Abhängigkeit, also mit Kaufen und Geld verdienen, zu Rande kommen will, und das ist der nächste Schritt, der hat Rechte und gesetzlichen Schutz bitter nötig. Politiker präsentieren ihm die Macht des Staates als unentbehrlichen Dienst an ihm. Da gab es die sozialdemokratische Parole, gerade die sozial Schwachen brauchen einen starken Staat. Man muss, um auf diese Parole reinzufallen, nur eins vergessen. Man muss vergessen, dass erst der Staat einen in diese Rolle des Schwachen bringt, indem er eben das Eigentum an Häusern, das Eigentum an Fabriken politisch ermächtigt. Ja, wenn man in diese Lage gebracht ist, dann in der Tat braucht man in dieser Gesellschaft als Mieter Mieterschutzrechte und als Arbeitnehmer Arbeitsschutzgesetze. Wer in dieser Konkurrenz um Geldeinkommen auf der Strecke bleibt, wer arbeitslos wird oder erst gar keinen Arbeitsplatz findet, ja, der ist wirklich in die Lage hineingezwungen als Sozialfall, dass er Sozialleistungen braucht vom Staat. Aber wieder muss er vergessen, dass die Eigentumsordnung ihn überhaupt erst einmal in diese Lage des Bedürftigen hineingebracht hat. Dass er nur eine Einkommensquelle, nämlich lohnabhängige Arbeit hat und es die nur gibt, wenn sich das für Unternehmen rentiert. Ja, wenn man das vergisst und in der Konkurrenz um Arbeitsplätze dann auf die Nase fällt, dann in der Tat ist man angewiesen auf Sozialleistungen und die Politik präsentiert einem das als eine einzige Fürsorgeleistung der Nation für die Menschen. Allerdings wird dann gleich das Nähere dazu gesagt, dass es diese Fürsorgeleistung für Menschen natürlich nur geben kann, wenn das Wirtschaftswachstum stimmt und damit das Wirtschaftswachstum stimmt, die Sozialleistungen eigentlich gestrichen werden müssen. Sodass es das Allersozialste ist, wenn der Sozialstaat seine Sozialleistungen streicht, weil er damit das Wirtschaftswachstum in die Lage versetzt, Arbeit zu schaffen. Wenn dann schließlich noch diese ganze Wirtschaft, in die man da durch die staatliche Ordnung hineingestellt ist, mal wieder ihre Krise produziert. Wenn dann das Geldverdienen und die Ersparnisse der Bevölkerung noch mehr als üblich ruiniert werden, dann endgültig präsentiert die Politik sich als die letzte unentbehrliche Lebensbedingung für die Menschen, hinter der sich doch jetzt wirklich jeder Mann und jede Frau versammeln muss, damit es wieder aufwärts geht. Das ist ausgereizt der Gedanke, davon sind wir alle abhängig und das soll man dem Staat nicht übel nehmen, sondern daraus soll man die Schlussfolgerung ziehen, dass man dann auch zu dem steht, wovon man abhängig gemacht ist. Das ist der Nationalismus der politischen Macher. Die kombinieren da was. Die kombinieren die praktische, mit Staatsgewalt vorgenommene Unterordnung aller Interessen unter ihr Gewaltmonopol und unter die Gesetze der nationalen Hoheit mit einer ideologischen Unterordnung der Menschen. Es ist die Politik, es ist der Staat, der den Staat selber in die Abhängigkeit vom Wachstum des Kapitals stellt und alle Landeseinwohner in diese Abhängigkeit mit hineinzwingt. Es ist der Staat, der auf diese Weise die Menschen universell davon abhängig macht, dass Staats- und Kapitalerfolg zusammengehen. Und dann beruft er sich auf diese Abhängigkeit, der Nationalismus der politischen Macher, und argumentiert mit dieser Abhängigkeit für das Verlangen auf Zustimmung zu diesen Verhältnissen als doch erkennbar unhintergehbare nationale Existenzbedingung von allen. Als etwas, zu dem man stehen soll, vor und über jedem Interesse, das man hat, weil davon doch jedes Interesse abhängig sei. Ja, das ist sogar so, darauf beruht auch ein Stück Kunstgriff am regierungsamtlichen Nationalismus. Der souveräne Staat und seine Politiker selbst geben sich als Diener dieser so herausgestellten Existenzbedingung für alle. Politiker überhöhen das Ziel ihrer eigenen politischen Machtausübung, eben den erfolgreich mittels Wachstum funktionierenden Staat, zu etwas, was nicht einfach ihr Ziel ist, sondern was über ihnen als Auftrag steht. Als ein Auftrag der Nation über ihnen, der sie verpflichtet sind. Dieser Gedanke, die Raison des Staates ist nicht das, was den Zweck der politischen Herrschaft ausmacht, sondern ist der Auftraggeber der politischen Herrschaft. Das ist eigentlich zusammengefasst der Gedanke der politischen Nation, der Sache Nation, die Politiker verkünden. Und das ist ein sehr gekonnter Gedanke, denn jetzt sagt die Politik, daran lässt sie sich die Legitimitätsfrage stellen. Gehorcht der Politiker, gehorcht die Politik wirklich in allem, was er tut, dem Auftrag der Nation? Das hat was sehr Cleveres, wie der Staat und die Politik da von Bürgern anerkannt sein wollen. Nicht, was die Politik an Lebensbedingungen für die Landesbewohner anrichtet, soll da das Kriterium sein. Das darf sogar umstritten sein. Aber dass sie im Auftrag steht, für die nationale Existenzbedingung zu sorgen, dass das ihre Zuständigkeit ist, das will sie anerkannt haben und daran will sie ihre Legitimität bemessen haben. Das ist eine enorm nützliche Trennung, die da geistig dem Publikum vorgelegt wird. Was die Politik an Lebensbedingungen erlaubt und anrichtet, das darf immer kritisch hinterfragt werden. Allerdings festgelegt auf folgende Perspektive: Ob es wirklich die Existenz der Nation und ihre Sache sichert, ob sie der Nation dienen, die Politiker, das ist die festgelegte Perspektive. Zweite Fassung davon: Mit allem, was der Staat, die Politik tut, stellt er sich dar, als so dient er dem Volk. Er dient der Nation, er dient dem Volk. Es ist zwar nur die politische Herrschaft, die die Leute zu Landesbewohnern und damit zu einem Volk überhaupt erst macht. Und zwar genau durch das, was ich dargestellt habe, dass sie alle Menschen den gleichen nationalen Existenzbedingungen unterordnet. Aber die Politik verlangt eine andere Sicht darauf. Genau das, dass sie selber die Menschen überhaupt erst zum Volk macht. Dass sie die Menschen mit ihren sozialen Unterschieden und Gegensätzen zu dieser einen Manövriermasse eines Staates macht. Dass sie das macht, das nutzen die politischen Macher zu der zynischen ideologischen Umdrehung, dass sie damit dem Volk doch dazu verhelfen, überhaupt ein Volk zu sein. Dass sie es zusammenschließen zu dem, was es ist. Ja, die erklären sogar, das ist Nationalismus von oben, die Menschen, insofern sie Volk sind, die der Staat nach wie vor zu Gehorsam verpflichtet, genau umgekehrt zu den eigentlichen Auftraggebern des Staates und der Politik, das Volk verpflichte, Staat und Politik dafür zu sorgen, dass es eine Nation gibt, in der das Volk als Volk leben kann. Und dass das der innerste Wunsch der Leute ist, als Volk zusammenzuleben. Dafür zitieren Politiker dann, jedenfalls in einem einigermaßen reibungslos funktionierenden Staat, einen äußerst plumpen Beleg. Der Beleg heißt, die Leute machen doch alle mit. Also wollen sie wohl auch das Volk dieses Staates sein. Das ist der Nationalismus von oben. Die Politik macht unter Benutzung der Herrschaft wirklich den Menschen eine nationale Existenzbedingung auf und macht sie davon abhängig und verklärt das zu einer Lebensbedingung, zu einer nützlichen Lebensbedingung, für das jeder Einzelne sein muss, damit überhaupt ein Interesse von ihm geht. Und das bekommt glattweg eine passende Antwort von unten. Damit komme ich jetzt zum Nationalismus von unten, zum Volk. Also jetzt mal zum Patriotismus der einfachen Landesbewohner, der auch seine zwei Seiten hat, seine praktische Seite und seine ideologische Seite. Fangen wir mit der praktischen an. Diesen Gesetzen des Staates und den damit verbindlich gemachten gesellschaftlichen Zwängen des Kaufens und des Geldverdienens, den entkommt keiner. Das ist wirklich eine in diesem Laden unumgängliche Lebensweise. Und ein Staat funktioniert dann, jedenfalls ein kapitalistischer Staat funktioniert dann, wenn die Landesbewohner sich darauf einlassen, wenn sie darin ihr Leben einrichten, wenn sie die Geldordnung der Konkurrenz um Eigentum und Geld als ihre Lebensweise akzeptieren, und wenn sie sich da eben ihr Leben einrichten mit dem festen Willen, das Beste für sich und die Seinen draus zu machen, dann funktioniert so ein Staat schon. Aus dieser Einrichtung, aus dieser praktischen Einrichtung in die aufgeherrschten Verhältnisse, und zwar in dieser Perspektive des für sich zurechtkommen Wollens, aus der Gewohnheit davon, aus der Gewohnheit eines praktischen Gehorsams eigentlich, aber vom Standpunkt der Berechnung fürs eigene Wohl. Da verfertigen solche Landesbewohner eine erstmal ganz elementare, verkehrte Auffassung von den herrschenden Verhältnissen. Dass die dafür da wären, dass sie damit zurechtkommen. Das ist ein dummer Fehler. Ihre Bemühungen, zurechtzukommen, schreiben Sie den Verhältnissen gut, die das erzwingen. Wo Sie selbst täglich um Ihren Lebensunterhalt ringen, halt sich bewähren, kämpfen in der Konkurrenz, legen Sie sich es so zurecht, da seien Gesellschaft und Staat auch für Ihren Lebensunterhalt da. Das ist eine ganz unpompöse, man merkt, ich rede gar nicht über Fahnenschwingen, ja. Das ist eine ganz unpompöse, aber sehr gründliche Parteinahme für die herrschenden Verhältnisse als anerkannte und für gut befundene Existenzbedingungen. Und diese Zustimmung, diese ganz elementare Zustimmung zu den aufgeherrschten Lebensverhältnissen, die ist dauernd auch ausgerechnet in einer Form des dauernden Kritischseins zuverlässig vorhanden. Das Kritischsein geht so, das ist die dauernde Frage, muss es denn wirklich so sein, dass die Gesetzgeber, die Gesetze, die bürokratische Gesetzespraxis es einem so schwer, ja manchmal fast unmöglich machen, mit ihnen zurechtzukommen? Das Gemaule gibt es ununterbrochen. Aber diese Sorte von Kritik lebt ja von der Perspektive, legt ja die Elle an, dass dafür eigentlich die Gesetze der Gesetzgeber und die gesetzliche Ordnung da sein, dass man sich in ihnen einrichten kann, mit ihnen zurechtkommen kann, sein Leben damit bestreiten kann. Es kommt offenbar gar nie der Gedanke auf, was ist eigentlich, wenn das vielleicht das Ziel von Gesetzen, mit denen ich mich so schwer tue, gar nicht ist? Vielleicht ist es ja gar nicht das Ziel von Gesetzen, dass sie leicht zu befolgen sind. Vielleicht sind die für was anderes da. Vielleicht nicht für meinen Ertrag, sondern für den Ertrag des Gesetzgebers. Vielleicht werde ich da eingespannt gesetzlich für Ziele, die mir gar nicht so gut bekommen. Ich muss sie zwar wie meine Lebensbedingung, wie mein Lebensmittel handeln, aber vielleicht sind sie das nicht. Diese Perspektive gibt es bei dem ganz, was ich elementaren Nationalismus mal nennen will, eben nicht. Die legt sich auf die Perspektive des Zurechtkommenwollens fest und attestiert das den Verhältnissen, in denen man leben muss, als ihre Güte. So geht es los. Kein Landesbewohner stellt sich auf den Standpunkt, alles, was hier läuft, sei für seinen Ertrag da. Der ist viel realistischer. Der weiß schon, dass der Ertrag auch woanders anfällt. Einen gewissen Ertrag gesteht jeder Landesbewohner dem Staat zu. Und spätestens mit der Begründung, in diesen Verhältnissen haben Sie doch dauernd Bedarf nach Staat. Beschäftigt mit Ihrem Lebenskampf, müssen Sie sich dauernd mit entgegengesetzten wirtschaftlichen Interessen von Mitbürgern rumschlagen. Von Unternehmern, von Vermietern, von Arbeitsplatzkonkurrenten und so weiter. Eben diese schon eingangs zitierten Gegensätze in einer kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft. Und diese Interessensgegensätze, mit denen Sie Ihren Alltag dauernd verbringen, der diesen Alltag ausmacht, die werfen Sie nicht der herrschenden Ordnung und Hoheit vor. Sie machen was anderes. Sie verlangen vom Staat die Ordnung dieser Verhältnisse. Sie stellen sich auf den Standpunkt, was dürfen die da, meine Mitbürger, meine Konkurrenten, mein Arbeitgeber, mein Vermieter, was darf ich? Und das ist das Verlangen aus den Interessensgegensätzen heraus nach einer überlegenen Aufsichtmacht, nach einem Staat als Platzanweiser mit der kleinen Dummheit, dass der doch längst als solcher tätig war und sie deswegen überhaupt diesen Bedarf haben. Aber so ein guter Bürger, der hält am Staat eben nur die von ihm in diesem Staat benötigte Seite fest. Er braucht Befugnisse. Er braucht Schutz vor den Befugnissen anderer. Er braucht Begrenzung der Befugnisse anderer und so weiter. Und mit dieser Haltung hat der Mensch etwas geistig zustande gebracht. Das ist jetzt ein Wille zum Staat, in dem ist schon nicht mehr der eigene Nutzen wirklich der Maßstab. Nicht mal das eigene Zurechtkommen, mit dem das Ganze immer wieder startet, ist hier die Messlatte, sondern ganz selbstverständlich willigt der Mensch hier damit ein, darein ein, dass ihm das zusteht, was der Staat ihm als sein Recht gewährt. Was dann in diesem Verhältnis wieder jeder weiß, ist, dass es gar nicht so ist, dass er dabei sich immer nur für sich, für seinen Privaterfolg anstrengt. Den Menschen ist doch geläufig, dass sie für das Unternehmen arbeiten, in dem sie angestellt sind. Dass sie als Steuerzahler dem Staat dienen. Das ist ihnen sehr geläufig. Aber wer zurechtkommen will und einwilligt, dass er dafür auch die Ordnung vom Staat braucht, der akzeptiert das. Und zwar nicht im Bewusstsein von etwas, was ihm aufgezwungen wird, einfach. Nicht als er arbeitet fürs Unternehmen, er arbeitet als Steuerzahler für den Staat und das ist doch ein aufgezwungenes ausgenutzt werden, obwohl es das ist und das bleibt es auch. Der Mensch denkt sich das anders, das bringt seine nationale Gesinnung voran, er denkt es sich in diesem Geist, das ist seine Pflicht in der von ihm unterschriebenen und gewollten Ordnung. Das müssten alle so machen. Und das machen in gewisser Weise geistig auch alle. Und indem das alle so machen, erstens die verordneten Lebensverhältnisse als Mittel ihres Zurechtkommens respektieren, zweitens den Staat als Ordnung dafür wollen und drittens ihm dafür auch zu Dienste sein wollen. Ja, genau so machen sich Leute zum Volk. Sie fügen sich dem Staat, sie setzen auf ihn gleichermaßen als berechtigende Macht und sie wollen den Staat tragen. Sie kämpfen zwar weiter für ihren privaten Nutzen, sie setzen für ihre entgegengesetzten Interessen alles ein, was sie dürfen, aber gleichzeitig sehen sie davon ab, sehen Sie ab von Ihren Interessensgegensätzen, verstehen sich auf ein gleichgerichtetes gemeinsames Interesse an Ihrem Staat und denken sich alle Ihre Anstrengungen und die Ihrer ansonsten als Konkurrenten bewussten Mitbürger gleich dazu, als so gesehen gleichermaßen anerkennungswürdige Dienste an einem Gemeinschaftswerk. Jetzt sind sie bei dem Gedanken, sie und ihr Staat eine Nation. Dafür wollen sie dann allerdings auch was sehen. Und jetzt nicht mehr ihren materiellen Lohn, ihren Konkurrenzertrag. Was sie jetzt dafür sehen wollen, ist ein höherer Lohn. Nämlich, dass wenn Sie, und das verlangen Sie von allen Bürgern, Ihren Dienst am Gemeinwesen tun, die Pflichten auf sich nehmen, die Härten tragen, dann verlangen sie, dass dafür die Nation, der sie das alles geben, auch funktioniert und gedeiht. Das ist dann der Standpunkt des Nationalismus, der nicht mehr so leicht zu erschüttern ist. Das ist nämlich der Standpunkt des Nationalismus, der wird jetzt fertig damit, dass der eigene Ertrag mies ist. Wenn der private Ertrag mies ist, wenn die Anstrengungen des Arbeitens und des Sparens einen nur noch schaffen, nur noch erledigen, man auf keinen grünen Zweig kommt, dann denkt das ein Nationalist in dieser Perspektive gar nicht mehr als seinen Schaden, sondern als sein großes Opfer. Und es ist nicht dasselbe. Er denkt es als sein großes Opfer, das meint nämlich, als sein schwer erworbenes Recht zu verlangen, dass die Nation daraus auch was macht. Und sogar wenn er dabei doch noch hintergedankensmäßig an sich denkt, wenn er meint, die Nation sollte daraus eine Nation machen, in der gutes Regieren funktioniert, eine Ordnung, deren Pflichten er erfüllen kann, eine Ordnung, in der auch die anderen ihre gerechten Dienste erbringen. Selbst wenn er noch diesen Hintergedanken hat, leuchtet ihn von diesem Standpunkt sofort ein, dass auf jeden Fall als erstes und vor allem der Staat dafür genug Mittel haben muss, der Staat dafür genug Macht bekommen muss. Und dann ist der Nationalismus des Volkes fertig. Dann hat er sich vorgearbeitet zu diesem Gedanken der Pflicht und des Rechts auf nationalen Erfolg, auf Erfolg der Nation, und hat sich gründlich abgelöst und gereinigt von dem, was ich mühselig als seine Herkunft dargestellt habe. Dann hat er sich abgelöst von dem praktischen zurechtkommen wollen in den Verhältnissen, die ihm durch staatliches Gesetz verordnet sind. Das ist der alltägliche Nationalismus des Volkes. Der besteht gar nicht aus dauerndem Hurra, der ist gar nicht unterwegs mit dauernd mein Vaterland über alle. Der denkt die Gemeinschaftsgesinnung, die er hat, nicht einmal als Idylle, so eine schöne Einigkeit. Der denkt sie als Pflicht. Durch die Brille der nationalen Gemeinschaftlichkeit identifiziert der Patriot doch dauernd Gegensätze im Volk, auch zwischen Bürgern und Staat. Aber eben ganz seltsam, dass es im Staat so etwas gibt, dass Unternehmen Lohnabhängige ausbeuten. Davon will ein Patriot nichts wissen. Sowas kennt er nicht. Aber dass dauernd welche die Gemeinschaft ausbeuten, das ist patriotische Gesinnung. Überall Parasiten an der Gemeinschaft. Nichts als Lumpen außer Mutti. Das beklagt ein Patriot und das nährt seinen Patriotismus. Das ist wie bei der Religion, der Zweifel nährt den Glauben. Das beklagt ein Nationalist jeden Abend in seiner Stammkneipe oder damit nervt man sich in der Familie. Das ist eben dauernd, welche gibt, die Gemeinschaft ausbeuten. Und damit sind mal sogar Banker gemeint. keine Kapitalismuskritik, sondern das ist eine nationalistische Kritik an Bankern, die ihren Dienst an der Gemeinschaft schuldig bleiben und stattdessen bloß an ihren Eigennutz denken. Ein andermal sind Hungerleider im Visier, als welche, die die Unverschämtheit begehen, nur zu hungern statt zu arbeiten. Auch Parasiten, genauso wie Banker. Der Nationalist, der in der Perspektive des Zusammenschlusses von Volk und Staat denkt, ich und mein Staat, verachtet dauernd die da oben, die den Staat machen. Und zwar aus dieser Perspektive heraus. Was machen die denn da oben schon, heißt es. Hier lauter Parasiten am Gemeinschaftswerk und was macht die Politik? Die lässt es durchgehen. Die tun doch nichts da oben. Die lassen doch alles schleifen. Diese Pfeifen in Berlin. Das ist nationalistische Kritik an der Politik, am Staat. Ein Nationalist nimmt alles hin, was ihm im Lande angetan wird, und er gönnt sich nichts, außer eins. Er maßt sich dauernd das eingebildete Amt an, er dürfe alle, oben wie unten, zur Pflicht rufen. Zur Pflicht an ihrem Platz rufen. Das ist der alltägliche Nationalismus. Man merkt, die patriotische Gesinnung für das Land ist dauernd unzufrieden kritisch. Jedenfalls im alltäglichen Nationalismus. Zum Glück gibt es ja ab und zu auch mal nationale Feiertage. Bei Fußball-Weltmeisterschaften, am Nationalfeiertag, da wird dann wirklich mal richtig getrennt von dieser Gesinnung, ganz auf nationale Einheit gemacht. Da wird von den wirklichen Interessensgegensätzen in der Nation genauso wie von den nationalistisch eingebildeten Hader- und Zwietrachtaffären abgesehen, und alle schließen sich zur Feier dieses Gedankens der nationalen Gemeinschaft zusammen. Und diese Sorte des Absehens, der Abstraktion von den wirklichen und den eingebildeten Gegensätzen in der Nation, an solchen Feiertagen der Nation, das wird dann von Patrioten wieder so bewusst und angestrengt betrieben, dass da die nächste Zwietracht droht. Wehe, wenn da einer nicht genauso mitduselt beim Deutschduseln, dann kracht's aber. Das ist dann ein Miesmacher, ein Nestbeschmutzer und ein Fall für eine blutige Nase. Nochmal zurück zu einem etwas ernsteren Unterfall des Nationalismus. Das ist das Verhältnis des Inländers zum Ausländer. Nichts hat so wenig mit persönlichen Bemühungen von Menschen, mit ihrer individuellen Ausstattung und so weiter zu tun, wie diese Unterscheidung von Menschen in Inländer und Ausländer. Das ist wirklich nichts anderes als eine Staatsmacht schlägt sich die einen ganz exklusiv als ihre Landesbewohner zu und im selben Akt grenzt die Staatsmacht alle anderen als Angehöriger auswärtiger Mächte aus. Was anderes ist am Unterschied Inländer-Ausländer gar nicht dran. dass ein auf diese Weise von seiner Hoheit eingegrenzter Inländer überhaupt mit Ausländern etwas zu tun bekommt, das liegt schon wieder allein an den Entscheidungen der Staatsmacht. Das ist Berechnung der nationalen Hoheit geschuldet. Vor allen Dingen eben solchen Berechnungen des Staates, der nationalen Wirtschaft auch Menschenmaterial vom Weltmarkt verfügbar zu machen. Es ist also rein hoheitliche Berechnung, welche Ausländer er überhaupt als nützliche ins Land lässt, welche er als lästige rausschafft und abwehrt. Das betone ich deswegen so, weil es schon ganz elementar ein Irrbild unter national denkenden Inländern ist, das würden die Ausländer entscheiden, dass sie zu uns kommen. Dass sie zu uns wandern. Der ganze Name, die migrieren, stimmt nicht. Oder feindlich gesprochen, die überrollen uns, die überfremden uns. Es gibt Ausländer hier, nur Ausländer berechtigt durch die Hoheit nach deren Berechnung. Das Irrbild, dass der national denkende Menschstaat, die Ausländer würden das entscheiden. Das ist eigentlich das die Kehrseite des national denkenden Irrbilds, das er von sich selber hat. Er sei das Gründungssubjekt seiner Nation. Umgekehrt denkt er sich die Ausländer als die Aktivisten des in Deutschland Ausländerseins. Das kommt also daher von dem, was ich vorhin als Nationalismus dargestellt habe, dass er, der kleine Mann, den Staat trägt und sich damit das Recht erwirkt, dass der Staat ihm, dem Volk, dient. Und daran gemessen denken sich Inländer den Fremden als Verursacher der Störung dieses Verhältnisses als Verursacher der Ausländerpolitik. Stellen sich die Patrioten ihre eigene Staatsangehörigkeit geistig auf den Kopf und denken sich ausgerechnet als ihren Besitzstand, als etwas, was ihnen gehört, dass sie dem Staat gehören. Und argwöhnen von diesem Gedanken aus, daran wollten ihnen die Ausländer was wegnehmen. An diesem Besitzstand ganz exklusiv zu Deutschland zu gehören. Dabei könnten diese Leute gerade mal am Umgang des Staates mit Ausländern etwas ablesen, wie ein Staat überhaupt zu Menschen als seinem Material steht, wie er mit den Menschen als Material kalkuliert, also auch mit ihnen als Inländern kalkuliert. Wenn der Staat zum Beispiel den Arbeitsmarkt der Kapitale mit Ausländern aus Europa, sogar aus der ganzen Welt auffüllt, weil die billig zu haben sind, damit die durch ihre Konkurrenz für alle in der Nation das Lohnniveau dämpfen, dann gibt ein Staat damit zu Protokoll, dass er so überhaupt zu Arbeitsvolk steht. Dass es einem Staat beim Arbeitsvolk immer um diesen Materialcharakter der Menschen geht. dass er sein Volk als ein Arbeitsvolk kalkuliert, das fürs Wirtschaftswachstum schafft und das deswegen in seinem Lebensunterhalt wenig zu kosten hat. Man könnte am Umgang mit Ausländern entdecken Folgendes. Wenn ein Staat, das beklagen dann Nationalisten ja, aber eben nationalistisch verkehrt, jetzt den Fachkräftemangel so bewältigen will, wie das in der Diskussion ist. Wenn er Erfinder und Entwickler aus allen Herren Ländern abwirbt, dann kalkuliert er eben mit Menschen so. Dann will er Produktvorsprünge der Unternehmen auf seinem Standort. Das will er fördern. Für den Kampf eben um die Profite am Weltmarkt. Und er will dabei gleichzeitig derselben Wirtschaft möglichst gesellschaftliche Kosten zur Herstellung solcher Erfinder und Entwickler vom Hals schaffen. Also holt er sie sich einfach vom Weltmarkt. Daran könnte man was lernen. Daran könnte man zum Beispiel lernen, es ist nicht so, dass in einer Nation die Menschen etwas lernen, damit sie vorankommen. Es kommt überhaupt nicht darauf an, dass die was lernen, damit sie vorankommen. Der Staat behandelt auch in dieser Sphäre, und das sind jetzt sogar die Besserverdienenden, über die ich gerade rede, als Humanressource, als Menschenmaterial für die Bedürfnisse der Wirtschaftskonkurrenz von seinem Standort aus. Also in diesem wirklich extrem offen funktionalistischen Umgang mit Ausländern, da führt ein Staat zum Greifen vor, wie er überhaupt Volk als Manövriermasse seiner Anliegen handhabt. Und praktisch ist dann eben die Kehrseite derselben Ausländerpolitik etwas, was er mit Deutschen nicht machen kann. Dass diese Ausländerpolitik überflüssig gewordene Ausländer als Last definiert, abzuschieben sucht, Unerwünschte an den Grenzen mit regelrecht militärischen Maßnahmen abwehrt. Das ist praktische Ausländerpolitik. Ideologisch leisten sich an dieser Front Politiker ein Spitzenprodukt nationalistischer Verlogenheit und Verhetzung. Die stellen diese funktionalistische Brutalität gegen Fremde glattweg als Dienst am eingeborenen Volk dar. Die bekunden Respekt, wenn es ihm passt, vor der Fremdenangst des nationalistisch verseuchten Volks. Sie bedienen diesen Wahn, dem Staat zuzugehören, sei so etwas wie ein Privileg, ideologisch. Zeigen darauf, dass sie die Ausländer schlecht behandeln und verkaufen das wie eine Besserstellung der Inländer. Ja, damit lassen sich national denkende Menschen sogar wirklich abspeisen. Die schlechte Behandlung von Ausländern befriedigt ihren nationalistischen Wahn, als Inländer privilegiert zu sein. Ja, billiger geht's für Politik nicht, ein Volk zu haben. Damit mache ich an der Stelle erstmal Schluss. Ihr habt mich nie unterbrochen. Man muss das Diskutieren halt jetzt stattfinden.
Vielleicht könntest du den Punkt nochmal sagen, das ist schwierig. An dem Fall Nationalisten aus den Schäden, die er hat, müssen eine gewisse Ordnung an den verwendeten Opfern herausbringen. Und da sagt, es ist doch wichtig, dass ich diese Schäden eben als Opfer bringe. Und da habe ich auch ein Recht darauf, dass der Staat was draus macht. Das ist mir nicht so richtig klar geworden, weil ich den ganzen Hintergrund stehe.
Ja, da lagen zwei hinführende Schritte davor. Der eine Schritt war, der Mensch als Volksangehöriger respektiert die ihm verordneten gesetzlichen Bedingungen des Konkurrierens um Geld und so weiter. Die respektiert er als seine Lebensbedingungen. Ja, er schreibt ihm sogar die Eigenschaft zu, sie seien eigentlich dafür da, dass er damit sein Leben bestreiten kann. Aus dem, jetzt kommt der zweite Schritt, aus dem, worauf er sich dann einlässt, folgt eine neue Konsequenz. Vielleicht sind es sogar 2,5 Schritte, egal. Worauf er sich einlässt, ist, er bewegt sich in lauter Gegensätzen der Eigentumsordnung, der Konkurrenz um Geld verdienen und des Lebensbestreiten mit alles bezahlen müssen. Diese Gegensätze legt er nicht der politischen Ordnung des Eigentums und der Konkurrenz um Eigentum zur Last, sondern er ruft glattweg nach der politischen Herrschaft als, er braucht sie. Er braucht sie zum sich durchschlagen in diesen Gegensätzen. Er verlangt nach dem Staat als Platzanweiser, als der ihm sagt, wie viel er darf, der ihn vor anderen Berechtigten schützt, deren Befugnisse beschränkt. Und damit unterschreibt der Mensch schon den Staat als, das ist das Subjekt, das darüber zu befinden hat, wo die Freiheit des einen an der Freiheit des anderen endet. Das Sozialstaatszeugs könnte man jetzt noch damit mit reinmuddeln, lasse ich jetzt mal weg. Daraus lässt sich der Mensch als drittes einleuchten. Dass wenn er den Staat als diesen Ordner der Nation dringend braucht, dass er dann auch zu den Inanspruchnahmen von sich Ja sagt, weil wenn er die Unverzichtbarkeit des Staates unterschrieben hat, anerkennt er auch, dass der dafür auch seine Mittel braucht. Und von diesem Standpunkt aus verwandelt sich jetzt das, was ihm zugemutet wird. Das erscheint jetzt nicht mehr als, er wird für was ausgenutzt, sondern er anerkennt dieses Ausgenutztwerden im Geiste, hier leistet er seinen Dienst, hier leistet er seinen Beitrag zu dem, was er anerkennt als unverzichtbare Ordnung und als unverzichtbare Instanz über ihm und für ihn. Das ist der Gedanke des Dienstes oder moralisch der eingesehenen Pflicht. Nicht angetan von der Herrschaft da oben, sondern eingesehen als unverzichtbarer Beitrag. Darauf strickt das nationalistische Bewusstsein einen Gerechtigkeitsgedanken. Und dieser Gerechtigkeitsgedanke, der bewegt sich jetzt wirklich in dem Feld, wer seine Pflicht tut, der hat ein Recht. Wozu? Ja, dass das gelingt und gedeiht, wozu er Ja gesagt hat. Das große Ganze. Und da gibt es wirklich die Unterabteilung davon, die du als Zitat am Anfang da von mir gesagt hast. Ja, dann denkt der, jetzt ist das Bewusstsein so hart, dass wenn es bei einem selber die Bilanz eigentlich verhagelt, man das nicht so sich zurechtlegt, sondern als den enorm großen Dienst, als das große Opfer, das man gebracht hat, wofür man jetzt aber schon verlangen kann, daraus müsste was folgen. Im Extremfall kennt das jeder. Man steht vor einem Kriegerdenkmal und da steht drauf, der Dank des Vaterlands ist euch gewiss. Da merkt man, dass für den normal national denkenden Mensch sogar der Tod, den die Nation ihm abverlangt, gedacht wird, nicht wie das wird mir angetan, sondern das habe ich erbracht. Und das meinte ich mit, dann ist der Nationalismus sehr wasserdicht, weil er hat sich jetzt von dem Gedanken, mit dem jeder Mensch da reingeht und übrigens jeden Tag von vorn wieder reingeht. Er macht es doch jetzt erstmal um, wie es einem auch vorgelegt wird, was einem auch gar nicht anderes übrig bleibt, um für sich und die Seinen sein Leben zu bestreiten. Davon hat er sich dann aber wirklich im nationalistischen Denken als irgendwie noch vorkommender Maßstab freigemacht und hat jetzt einen neuen Ertragsmaßstab, nämlich der, wie steht die Nation da?
Aber zum Meckern haben die Leute trotzdem nicht aus.
Bitte?
Zum Meckern haben die Leute trotzdem nicht aus. Es ist so, dass sie vor allem sehr wunderbar mit dem Tag alles nicht beleidigen kann.
Nein, aber das Meckern kriegt jetzt einen ganz anderen Maßstab. Das Meckern richtet sich jetzt vom Standpunkt dessen, man selber anerkennt, das, was von einem abverlangt wird als eingesehene Pflicht, richtet sich jetzt bösartig gegen alle Zeitgenossen. Ist es bei denen eigentlich auch so, dass sie ihre Pflicht tun? Und unzufrieden fordernd an die da oben, was machen die Pflaumen eigentlich aus dem, was das Volk jeden Tag zustande bringt? Nichts als Murks. Das ist die laufende Kritik, in der der Nationalismus im Alltag unterwegs ist. Das ist überhaupt die gängigste Form des Nationalismus. Das andere ist echt nur für den Feiertag. Welcher Werktätige schafft es denn schon jeden Tag bis um 12 Uhr wach zu bleiben, um die Nationalhymne zu hören und dann hat er Gruseln auf dem Rücken. Da muss er doch schlafen, damit er morgens schaffen gehen kann.
In der Einladung steht ja zum Nationalismus und wie bekämpft man ihn? Wenn man sagt, so die klassische Verzichtheit ist vor Augen führt, dann stellt sich die Frage mir nochmal, wo will man das ansetzen, wenn es wahrscheinlich, wenn man seine Grenzen sich auf diese komplizierte Ignoranz Anlagen von Ignoranz, wenn man sich vorstellt,
dieser Unfall wirklich mit einigermaßen Ausdruck ist,
man muss das nicht immer so lang ausarten lassen, wie ich es heute Abend gemacht habe, aber die Devise, man singt ihm seine eigene Melodie vor, bis sie ihm unangenehm vorkommt, das halte ich auch in dem Feld für das einzig Tragfähige. Man zeigt dieser Denkungsart auf, mit welchen Fehlern, mit welchen Unterordnungsleistungen praktischer und geistiger Art sich ein Mensch ausstattet, um so zu denken, wie er da denkt. In was er alles einwilligt und mit welchen krummen Argumenten er das für sich selbst für gut befindet. Das halte ich für das, wie man das bekämpft. Man widerlegt das nationalistische Denken dadurch, dass man ihm mal erklärt, wie es eigentlich geht, dieses nationalistische Denken. Wie widersinnig das alles ist, wie sich die Leute vorarbeiten zu diesem Gedanken, ich lebe als Deutscher in einer tollen Gemeinschaft von Deutschen. Man muss das nicht immer so schrittweise, wie ich es heute gemacht habe, alle Schritte durchmachen. Aber mal zu zeigen, dass da gar nicht wirklich, wie sich der Mensch das zurechtlegt, ein Stein auf dem anderen steht, sondern eigentlich nichts zusammenpasst. Dass der Mensch sich einen Gemeinschaftsgedanken auf eine Gesellschaft strickt, die in nichts anderem als einem Hauen und Stechen des Konkurrierens um Geld und Einkommen besteht und das die nationale Geschäftsordnung ist. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man mal zeigen kann, das stimmt doch gar nicht.
Es ist doch auch nicht so, dass hier das in dieser Breite vorgetragen wird, sondern vorgetragen wird er doch so, wie der Jonas das vorhin an diesen Fällen gemacht hat, wo er die Fehler des Nationalismus praktisch widerlegt hat. Die Leute sagen dann halt, die Griechen sind faul oder die Ausländer haben uns die Arbeitsplätze geklaut. Und dann hast du ja die praktische Form jeweils vor dir. Und dann an dem Spruch musst du dann halt sagen, was heißt für die Ausländer, wieso sind sie eigentlich als Ausländer definiert, was heißt die haben uns, wer ist es wir, wem haben sie da was geklaut, zweitens, wer stellt dir deinen Arbeitsplatz eigentlich hin, sind es die Ausländer, also in die Richtung, anders geht es ja gar nicht. Aber so wird er dir ja vorgetragen und nicht als so ein komplett, wie wir ihn jetzt heute Abend hier analysiert haben. Insofern wollte ich nur sagen, so kompliziert ist es dann auch wieder nicht.
Daher, man muss sich nicht so lange damit beschäftigen, wie ich euch gequält habe. Aber dieses letzte Beispiel, da will ich nochmal was vielleicht zeigen, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt. Zu dieser Griechenaffäre. Da ist es nämlich auch wieder so, es gibt diese harte Tour in der Frage, die kursiert auch in der Nation, die wird von der Bild-Zeitung auch dauernd genährt. Diese faulen Säcke da arbeiten nicht, verplempern unser Geld und schaden uns fleißigen Deutschen. Was daran Unfug ist, habe ich versucht kurz zu skizzieren. Worin der Gegensatz zwischen diesen Völkern wirklich besteht und wie dumm es ist, sich den wie ein Gegensatz von Mensch zu Mensch zurechtzulegen. Kompliziert ist die Abteilung, wie auf diese Anti-Griechen-Hetze jetzt wieder der verantwortungsbewusste offizielle Nationalismus Der Gute, der respektiert den Nationalismus, eingeht und daran was korrigiert. Ich möchte mal zeigen, was da alles passiert, wenn der offizielle Nationalismus diesen Deutschen die Frage in den Mund legt, warum müssen wir denn dann den Griechen helfen, trotz alledem, wie die so sind? Wie sie denen die Frage unterjubeln, die verantwortungsbewussten Patrioten, und wie sie sie beantworten. Der ganze Einstieg in nationalistisch verseuchtes Denken ist schon diese Frage. Warum müssen wir den Griechen helfen? An diesem Satz stimmt eigentlich nichts. Der Satz ist von vorne bis hinten gelogen. Was haben wir, der normale Mensch in diesem Land, denn mit diesen Affären zu tun, bei denen ich sogar die Abkürzung immer wieder verfussele? EFSF, European Facility und irgend so ein Zeug. Ja? Einfach die Leute anzuquatschen, das sind wir, das machen wir mit den Griechen. Das ist schon eine nationalistisch verlogene Vereinnahmung des normalen Menschen für eine totale, von ihm abgetrennte, pure Staats- und Finanzaffäre, mit der er wirklich erst einmal gar nichts zu tun hat, außer dass er dafür am Ende rangenommen wird. Erste Lüge. Zweitens, den Griechen helfen. Schon wieder eine Lüge. Als ob den Griechen da drüben auch nur ein müder Cent zufließen würde. Wenn die Griechen mit dieser Affäre, mit diesem Rettungsfonds irgendwas zu tun kriegen, dann, dass ihre Existenz ruiniert wird. Und deswegen ist die dritte Lüge, Griechen helfen. Wo geht es denn da um Hilfe? Von Hilfe kann einfach keine Rede sein. Drei nationalistische Unwahrheiten in einer Frage. Die Antwort wird noch schlimmer. Der Sache nach ist da ganz was anderes unterwegs. Der deutsche Staat organisiert Kredit. Und Kredit, das könnte eigentlich auch ein einfacher Mann wissen, ist keine Hilfe. Dann hat man nämlich hinterher Schulden, wenn man einen Kredit gekriegt hat. Der deutsche Staat organisiert Kredit. Und was er damit wirklich organisiert ist, er stützt mit diesem Kredit die Bankbesitzer von Schulden des Staates Griechenlands. Der Staat Griechenland, das sind übrigens nicht die Griechen, sondern der Staat Griechenland hat dann mehr neue Schulden. Das ist die Affäre, die da wirklich gemacht wird. Warum macht das der deutsche Staat? Warum macht es Europa? Ja, das machen sie deswegen, weil Griechenland eben nicht bloß Konkurrent des deutschen Standorts ist, sondern dummerweise auch noch gebraucht wird. Griechenland ist eben auch Markt für deutschen Export, Markt für deutschen Import, insbesondere Markt für deutsche Bankkredite. Vor allem aber ist Griechenland Raum und Basis für diesen Euro. Für dieses gesamteuropäische Kapitalwachstum, dass dieses Geld demjenigen verspricht, der es als Vermögender in der Hand hat. Hast du Euro in der Hand, hast du einen Zugriff auf einen großen Raum und eine riesige europäische Basis zum Geschäfte machen. Schrankenlos, das verspricht dir dieses Geld. Das stützen sie. Sie stützen diese Vertrauensbasis des europäischen Kreditgelds bei den vermögenden Investoren der Welt. Damit der Euro konkurrenzfähig bleibt und noch konkurrenzfähiger wird als der Dollar. Darum und nur darum geht's. So, jetzt muss man sagen, na, einer Seite hin kommt der normale Mensch da drin schon vor. Denn Kredit organisiert ja wirklich der deutsche Staat. Und insofern macht auch er dafür neue Schulden. Und das ist schon wahr. Für diese Schulden hat wie immer zu bürgen, was an Wachstum aus diesem Standort rausgewirtschaftet werden kann, also aus den Leuten. An Wachstum und an Steuern. Aber bitteschön, das ist doch der Gegensatz zwischen der Staatsaffäre und den Leuten. Das ist doch keine Gemeinsamkeit zwischen dem Staat und den deutschen Einwohnern, sondern der Staat macht für seine Geldstützungsaffäre die Leute in der Eigenschaft Arbeitsvolk für Wachstum und Steuerzahler des Staates haftbar. Und diesen Gegensatz zwischen deutschem Staat und deutschen Einwohnern, den dürfen sich und sollen sich nationalistisch verhetzte Menschen dann eben so zurechtlegen, dass sie ihn den Griechen als Schuld zuschreiben. Die sind schuld daran, dass deutsche Bürger von ihrem Staat in Sachen Wachstum und Steuern für diese Kreditaffäre rangenommen werden. Das bedient die Bild-Zeitung mit den faulen Griechen und den fleißigen Deutschen. Und jetzt kommt es eben zu einer dummen Sache. Genau dieser von oben genährte gehässige Volksnationalismus, der den deutschen Staat übrigens aus dem Visier bringt und die Griechen zu Schuldigen erklärt. Genau dieser gehässige Volksnationalismus, der wird dummerweise auch ein bisschen zu einem Hindernis für die deutsche Europolitik. Der wird lästig für das, was Deutschland sich da gerade in Europa vornimmt. Da gibt es nämlich das Gemaule, wieder der Nationalist als kritischer Mensch. Warum wollen wir unser gutes Geld den Pleitegriechen ins Maul werfen? Und das ist eben der Einstieg für verantwortungsbewusste Patrioten. Die müssen jetzt die Patriidioten unten ein bisschen umerziehen. Wie geht das? Der verantwortungsbewusste Patriot kommt dem Griechenfeind im deutschen Volk mit folgender froher Botschaft. Das tun wir gar nicht für die Griechen. Das tun wir nur für uns Deutsche, dass wir die stützen. Es ist auffällig, da wird nicht europäische Nächstenliebe geheuchelt von diesen Patrioten von oben. Da wird knallhart mit nationalem Eigennutz geworben. Und da drin steckt die nächste nationalistische Lüge. Das ist doch eine Lüge, eine nationalistische Unwahrheit. Als wären die normalen Menschen wie ich und du, als wären die Nutznießer, wenn Deutschland deutsche Commerzbanken aus ihren Griechenlandschulden rauspaukt. Als wären wir da die, um deren Eigennutz es ging. Wenn deutsche Politik das Vertrauen der Finanzgeier in den Euro stützt, indem sie den Finanzgeiern viele Euros geben. Also das ist die nationalistische Lüge jetzt an dem, das tun wir für uns. Da soll sich glattweg der kleine Mann mit seiner Gläubigernation Deutschland stolz identifizieren, als hätte er in seine Spendierhosen geguckt und nach reiflicher volkswirtschaftlicher Überlegung entschieden, Kredite an Griechenland sind für mich gut. Grotesk, was ihm da gesagt wird. Dabei darf er, das ist ein kleiner Kunstgriff, seine volksgemeine Gehässigkeit gegen die Griechen beibehalten. Die muss er gar nicht wegschmeißen. Sondern er darf sich das jetzt so vorstellen, wie, dass dieses Griechenland-Programm für die Griechen so brutal wird, zu so einem Sparkurs wird, das die ruiniert, denen die Renten zusammenstreicht, die Leute in Massen aus den Betrieben, aus den Staatsbetrieben rausschmeißt. Das darf sich jetzt der deutsche Patriot wie die gerechte Strafe dafür vorstellen, dass die Griechen uns nötigen, im wohlverstandenen Eigennutz ihnen unser gutes Geld zu geben. So wird da patriotisch der Mensch verrückt gemacht. Es geht da angeblich um die Bestrafung fauler Steuerbetrüger in Griechenland. Wenn die geschröpft werden, wenn die ihre Arbeitsplätze verlieren und so weiter. Dabei geht es schon wieder gar nicht um so etwas, nicht um regierungsamtliche Vollstreckung des Gerechtigkeitsbewusstseins aufrechter deutscher kleiner Leute. Tatsächlich dienen diese Sparprogramme einem ganz anderen Zweck. Wenn die Merkel da verlangt, dass alle nationalen Reichtümer dieses Staates meistbietend an potenzielle Investoren verschachert werden. Wenn die verlangt, dass der Staat einfach anerkennt, dass er und sein Volk zu teuer ist. Da geht es um ganz was anderes. Da geht es eben darum, alles in diesem Staat dem Schuldendienst zuzuführen. Und auf diese Weise die Kreditgeber günstig zu stimmen für europäische Staatsschuldpapiere. Aber der kleine Mann darf sich das jetzt glattweg so zurechtlegen, das tun wir erstens im wohlverstandenen Eigeninteresse und zweitens, meine gerechte Wut, die ich mir zurechtgelegt habe über die faulen Griechen, wird ja von oben bedient, indem denen so ein Sparprogramm aufs Auge gedrückt wird. Dann ist der deutsche Volksnationalismus unter Betreuung von oben, und die braucht er eben, auf Kurs. Also, dass der deutsche Staat ihn wie immer rannimmt, den kleinen Mann. Dass die Leute dafür schon zu bürgen haben, dass ihr Staat Schulden für den Euro macht. Das darf er sich jetzt so zurechtlegen, dass er das den Griechen zur Last legt und nicht seiner Regierung. Und dass dann dieses Programm den Griechen gar nichts nützt, sondern sie nur ruiniert, das darf er sich wie eine gerechte Entschädigung dafür einbilden, so wie er, dass er herangenommen wird, so wie er sich das bei Strafen halt immer einbilden möchte. So als ob Strafen eine Entschädigung wären. Das ist zärtlich erzogener Nationalismus, verantwortungsbewusst gelenkt von oben. Nichts als Dummheit und Gemeinheit.
Ja, ich habe den Vortrag zugehört. Es kommt mir so eurozentrisch. Können wir dieses Finanzproblem, was wirklich international ist, internationalisieren? Weil was die Griechen leiden, ich komme aus Nigeria, als ich hier nach Deutschland kam, war die nigerianische Naira 3,50 Mark. Heute ist ein Euro
200 Meilen. Es ist eine Katastrophe. Können wir, wie die Frage, was jemand dargestellt hat, wie kann man das Problem lösen? Können wir international betrachten? Ist es, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass man diese Problematik mit internationalen Brillen? Und wer kann helfen dabei? Könnte UNO helfen, dass die Finanzwährung, wie nur in Amerika, in New York, London oder Paris diktiert, wie viel diese Währung gehört? Wie kann man das Problem lösen international? Ich hätte gerne eine Antwort von Ihnen.
Bevor man sich auf die Frage festlegt, kann man das Problem lösen und wenn dann wie, muss man sich erstmal vorlegen, was man da überhaupt vor sich hat, was man Problem nennt. Und da ist es gar nicht so, dass das eine Frage des internationalen Betrachtens wäre, was da vorliegt, sondern das ist die internationale Weltwirtschaftsordnung, die übrigens von der UNO betreut wird, aus der Sie jetzt gerade einen kleinen Ausschnitt erwähnen. Die Weltwirtschaftsordnung ist darauf festgelegt, dass Nationen um einen Geldertrag auf dem Weltmarkt konkurrieren. Dass sie ihre Völker, dass die Nationen allesamt sich darauf festgelegt haben. Nigeria genauso wie Deutschland. Die haben schon in einer Hinsicht was zu sagen. Nämlich in der gemeinen Art und Weise, wie ich es gerade sagen will. Alle Nationen, auch Nigeria, haben sich darauf festgelegt, sie nehmen ihre Völker dafür her. Sie benutzen ihre Völker dafür. Sie regieren ihre Völker dafür, aus denen etwas herauszuholen, aus ihrem Land zumindest, aus ihrem Land etwas herauszuholen, was dem Staat auf dem Weltmarkt Gelderträge einspielt, weil das ist der Zweck seiner politischen Herrschaft und davon macht er sich gleichzeitig als dem einzigen entscheidenden Mittel seiner politischen Herrschaft abhängig. Darin abstrakt unterscheidet sich Nigeria von Deutschland nicht. Das ist die Raison aller Staaten in der mittlerweile einen kapitalistischen Staatenwelt, in diesem Weltmarkt. Worin sich diese Staaten ums Ganze unterscheiden, ist, welchen Erfolg sie dabei haben. Und dieses, was sie eigentlich nur graduell darstellen, an dem Wechselkursverfall von Nigeria gegenüber dem Euro, das ist ein gar nicht bloß graduelles, gnadenloses Konkurrenzergebnis zwischen den Nationen in dieser Ordnung der Welt als Weltmarkt der Nationen. Das Konkurrenzergebnis heißt, es haben sich solche Nationen durchgesetzt wie Deutschland, Amerika sowieso, denen es gelingt, nicht nur aus ihrem Land, sondern aus der ganzen Welt Geldreichtum für ihre Nation rauszupressen, rauszuwirtschaften. Und demgegenüber stehen Nationen wie Nigeria da, die, wo sie es können, zwar nichts anbrennen lassen in Sachen, wie sie ihr Volk zwiebeln und was sie dem zumuten. Da möchte ich Nigeria wirklich nicht in Schutz nehmen. Die sind brutal im Umgang mit dem Volk. Bloß eins gelingt ihnen nicht. Sie sind damit nicht erfolgreich in der Frage des Gelderwirtschaftens am kapitalistischen Weltmarkt. Brutal sind sie. Die muten ganzen Völkerschaften in Nigeria zu, daran zu sterben, dass BP und Shell und wie sie alle heißen, dass die aus dem unter Nigeria liegenden Erdöl ein Weltmarktgeschäft machen. Die Phänomene kennt man, da muss man nur ab und zu mal dieses schreckliche Auslandsjournal sich angucken. Aber der Erfolg der Nation stellt sich nicht ein. Sie bleibt, sie wird immer wieder zurückgeworfen auf den Status einer Nation, die über, sie muss als Rohstoffnation, als Erdölnation, den Interessen auswärtiger Nationen dienen. Den Status wird sie nicht los, das ist ihr Konkurrenzschicksal. So, wenn das aber die Lage ist, dann handelt es sich gar nicht um so etwas, was man nennen könnte, jetzt hat die internationale Gemeinschaft ein Problem. Die internationale Gemeinschaft hat damit gar kein Problem. Das ist die internationale Gemeinschaft der Staaten, dieser furchtbare Zustand. Eine andere internationale Gemeinschaft gibt es nicht. Und die staatlichen Herrschaften, die diese Zustände herbeiregieren, die sind die einzigen, die in der UNO zusammensitzen. Da sitzen ja nicht Sie und ich, sondern da sitzen genau diese staatlichen Herrschaften, die diese Zustände mit ihrer Gewalt auf der Welt anrichten. Der deutsche UNO-Abgeordnete neben dem nigerianischen. Der deutsche UNO-Abgeordnete als dieser Imperialist des Euro und der nigerianische, der immer piept, ob er nicht für sein Öl ein bisschen mehr haben könnte.
Es ist nicht nur Nigeria, was man heute in Libyen passiert, in Ägypten, in Tunesien, das ist ein internationales Problem. Ja, warum dürfen die Europäer nicht diese Probleme nicht mit internationalen Brille? Es ist nicht nur Nigeria, sondern viele Länder, ob es Irak, ob es Nordkorea, es ist immer Waffen und Krieg.
Ja, aber das ist eben der Internationalismus. Ich muss wirklich sagen, ich teile Ihre Sicht darauf. Die Europäer würden zu wenig Internationalismus an den Tag legen. Die Sicht teile ich nicht. Die legen einen ganz furchtbaren Internationalismus an den Tag und davon viel zu viel. Die Europäer haben neulich einen Krieg in Libyen zu ihren Gunsten entschieden. Da hat ihnen dieser alte Staatsmann nicht gepasst und von den neuen versprechen sie sich bessere Beziehungen. Was machen sie? Sie gehen mit ihrer NATO vorbei, machen einen Bürgerkrieg da zu ihrer Bodentruppe und über das Leichenmeer von Libyen errichten sie eine ihnen genehme Herrschaft. Es wird eine spannende Frage, ob die wirklich so wird, wie sie sich das versprechen. Aber ja, aber das ist ihr Internationalismus. Da möchte ich fast eher sagen, die Welt wäre besser, wenn die auf ihren scheiß Internationalismus verzichten würden. Aber das tun sie garantiert nicht. Dazu haben sie viel zu viele imperialistische Interessen. Ja, Sie haben eine andere Meinung, aber achten Sie mal darauf, ob Ihre Meinung auf die Welt passt, wie sie ist. Sie denken nämlich in der Perspektive, und die halte ich für verkehrt, könnten die Staaten, die die Macht haben, die ganze Welt zu verseuchen und überall Kriege anzurichten, die ganze Welt auszubeuten, könnten die nicht stattdessen das, was sie anrichten, auch rückgängig machen? Könnten die nicht stattdessen Verantwortungsbewusstsein, wie sie sich das denken, der Völkergemeinschaft gegenüber an den Tag legen und das Heilen, was es an Problemen, wie sie das nennen, auf der Welt nur gibt, weil die längst tätig sind? Das, was in Nigeria geheilt werden soll nach ihrem Wunsch, ist doch die Tat dieser Regierungen aus Berlin, aus Paris und aus Washington.
Nigeria hat 10 Kriege. Bücher gemacht, um diese Lage zu ändern. Diese Bücher und Kriege sind nur mit europäischen und amerikanischen Waffen.
Ja.
Deswegen muss Europa sich doch daran Gedanken machen, falls sie diese Erde richten.
Sie können sich Gedanken machen, ich kann mir Gedanken machen, aber ich werde mich weigern, zwischen mir und Europa ein Gleichheitszeichen zu machen. Das ist nicht so. Ich habe es mit was anderem zu tun. Ich lebe in einem Staat, der kalkuliert mit Nigeria, der kümmert sich um Nigeria, der hat längst international in Sachen Nigeria gehandelt. Der ist dort unterwegs mit seinen BND-Agenten. Das muss man nämlich neuerdings machen. Bei Libyen erzählen sie einem jetzt, dass das überhaupt der Hit auf der Welt ist, dass man am besten überall für alle Fälle schon mal so ein paar BND-Agenten stationiert hat, weil dann kann man, wenn man will, den Regierungschef, wenn er einem nicht mehr passt, zielgenau abknipsen. Da hat der BND in Sachen Gaddafi ja sogar mit angegeben. Die sind also dort. Wenn mir nicht passt, was deutsches Regieren in Nigeria anrichtet, dann muss ich was anderes machen, als an deutsches Regieren den Antrag zu stellen, könntet ihr euch nicht mal um Nigeria kümmern? Da muss ich deutschem Regieren in die Parade fahren, sie sollen endlich mal aufhören, sich so um Nigeria zu kümmern, wie sie es tun. Dann muss ich mich anlegen mit meiner Regierung, aber nicht geistig mit der ein Gleichheitszeichen machen und denken, die könnten doch auch verantwortungsvoll sich um die Welt kümmern. In der UNO sind all die Mächte versammelt, die für die weltweit unerträglichen Zustände die Verursacher sind und nicht die Dienstleister an ihrer Beseitigung. Das ist meine Gegenmeinung gegen Sie.
Der europäische Nationalismus, was Sie hier predigen. Ich verstehe es als europäischer Nationalismus. Okay, haben Sie falsch verstanden.
Und was wäre die Alternative?
Ich habe mich eben schon ganz schön weit aus dem Fenster gehängt. Ist das nicht angekommen?
Also, kein
Einerseits habe ich einen ganz bescheidenen Vorschlag heute Abend lange begründet. Der bescheidene Vorschlag ist, man sollte in Deutschland als deutscher Bürger mal seine Denkungsart überprüfen und schauen, ob man nicht Gründe hätte, diese geistige Haltung des positiven Zusammenschlusses mit seiner eigenen Obrigkeit zu kündigen. Das ist schon sehr viel. Schau dich mal um, was ich damit vorschlage. Einerseits ist das ganz bescheiden, weil ich ja erstmal für eine begründete Unterlassung und nicht mehr plädiere. So gesehen ist es sehr bescheiden. Andererseits lege ich mich damit mit, ich mag gar nicht sagen Mehrheitsmeinung, des ganzen deutschen Volkes an. Das ist ein bisschen viel, aber ich bin für jede Unterstützung in der Frage immer aufgeschlossen.
Wenn man jetzt anders denkt und sagt, hey, ich bin wirklich in einem Staat und liebe verschiedene Sachen und so, aber ich meine, wir gehen trotzdem arbeiten, wir sind ja trotzdem in dem System drin und wir arbeiten in dem System und wir unterstützen das System, logischerweise, weil es ist halt da. Und ich meine, wer geht hier, wenn ich nicht arbeite oder kriegt kein Sozialgeld, wenn es nicht funktioniert?
Da machst du eine Entgegensetzung, die nicht stimmt. Weil wir in diesem System drin sind. Weil wir in diesem System so arbeiten müssen, wie man in diesem System arbeiten muss. Nämlich abhängig von den Rentabilitätskalkulationen der Arbeitgeber, also zu Lasten der eigenen Lebenskraft und mit einem immer begrenzten, oft sogar bestrittenen Einkommen. Weil wir da drin leben, hat man Gründe, was zu unternehmen. Und du sagst, wenn man doch sich dagegen ausspricht, aber doch gleichzeitig weitermacht, das ist nicht richtig gedacht.
Und was hat das dann für Konsequenzen? Also ich meine, wenn man jetzt denkt, was hat die Konsequenzen, die praktische Konsequenzen?
Dass man aus dem, was man in diesem System zu machen hat, dauernd die Gründe sich zurechtlegt, Leute davon zu überzeugen, dass das nicht gut ist, zu diesem System zu stehen. Schau mal, du landest mit deiner eigenen Überlegung und indem man arbeiten geht und indem man seine Rechnungen bezahlt und so weiter, stützt man dieses System. Da mag ich dir nicht mal widersprechen, das ist so. Aber das ist doch gerade das, was ich angreife. Das ist doch gerade das Ärgerliche, dass man mit seinen ganzen Lebensregungen eingespannt ist für das Sicherstellen eines Systems, dessen Zweck nicht taugt, sondern für ein schädliches.
Aber irgendwie verstehe ich jetzt immer nicht genau, was die Bewusstsein so wirken soll. Also ich meine, was das dann eben für eine Konsequenz hat. Also ich meine, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich indem ich arbeiten gehe und eben alles, was ich gesagt habe, wenn ich mir dessen bewusst bin, worauf gehst du? Was wollen wir damit erreichen? Am Ende, außer dass alle anders denken, weil
sagen wir mal genug. Sagen wir mal erstmal bescheiden genug. Und so ist es ja auch nicht. Denk mal deinen eigenen Gedanken durch. Das ist ja auch wieder wahr. Das ist anders, dieses politische Herumfuhrwerken im eigenen Lande und auch noch in aller anderen Herrenländer gäbe, als dass du und ich und die vielen Leute dieses politische System immer mit ihren materiellen Arbeitsleistungen überhaupt materiell füttern. So gesehen ist die Unterlassung erstmal, das auch noch gut zu finden, dann doch schon ganz schön viel. Denn wenn man das nicht mehr gut findet, fängt man glattweg an zu überlegen, an was man da eigentlich beteiligt ist. Und wirklich materiell beteiligt ist. Wenn man daran aber materiell beteiligt ist, kann man das auch mal in Frage stellen, ob man das materiell weiter so stützt. Aber wie gesagt, dazu müssten erstmal eine ganze Menge Leute ihr Dafürsein bleiben lassen. Ich will ja hier nichts Unrealistisches versprechen. Tja, das machen Sie eigentlich leider gerade nicht. Ich möchte nur mal auf was ganz Elementares bei denen hinweisen. Wer sich hinstellt und sagt, wir sind doch die 99%. Der legt sich auf zwei Sachen fest. Der legt sich nach der einen Seite auf diese demokratische Grundlehre fest, dass ein Anliegen nur dann was taugt, wenn es die Mehrheit hat. Das entscheidet sich nach denen offenbar nicht am Anliegen, sondern nur, wenn es mehrheitsfähig ist. Und das andere ist, das als politische Praxis legt sich darauf fest, zu sagen, wir sind die Mehrheit Und jetzt müsste eigentlich in diesem Laden bei denen da oben gelten, was Sie immer sagen, was Mehrheit ist, nämlich, dass sie sich danach richten müssen. Der legt sich also fest darauf, dass die Folgerung aus ihrem Protest, dass das, was daraus wird, ganz selbstverständlich von den zuständigen Machthabern zu ziehen ist, denen man sich gegenüber als die Mehrheit präsentiert. So, das ist nicht klug.
Ich habe das mit den 99% aber anders verstanden. Das war eigentlich eine freie, vernünftige Kritik. Es soll doch nur ausdrücken, dass 1% über 99% der Leute herrscht. Also im Prinzip über die, die ausgeschlossen sind von Reichtum. Und das hat doch nichts mit Mehrheiten zu tun. Also bei 99% noch von Demokratie zu reden.
Steckt zumindest noch nicht in dem Slogan drin. Das muss man dann bei bestimmten Gruppierungen, das ja auch ein sehr buntes Verhältnis nachweisen, das sehe ich so denken. In dem Slogan steckt ja erstmal nur drin, das habe ich jetzt nicht verstanden, wie du das herleitest, weil ich sehe ja erstmal nur drin, man hat halt eine Gesellschaft, wo es der Mehrheit damit nicht gut geht. Also so kann man das ja auch verstehen, wenn man sagt, 99% der Leute leiden unter dem, was irgendwie 1% zugutekommt, das wäre ja erstmal noch gar keine unvernünftige Kritik. Im Sinne von, wir sind noch Herrscher aus, die das anders machen oder sonst was.
Steckt noch gar nicht drin, an wen es gestrichen wird. Aber die anderen, die sich überhaupt noch nicht mal der Bewegung angeschlossen haben, die das mal gefälligst machen sollten, weil die auch zu den 99% gehören, ich meine, denen ist ja bewusst, dass sie überhaupt nicht 99% darstellen, also selbst repräsentieren.
Also ich glaube, ich nehme die Art, wie die da argumentieren von Occupy, die nehme ich, glaube ich, redlicher und mit weniger Unterstellung als ihr. Soll jetzt nicht bös gemeint sein, aber schon ein Hinweis. Ihr meint jetzt in dieser Parole 99% gegen 1%. Würde doch irgendwie sowas gemeint sein wie: Der Reichtum der Kapitalisten beruht auf der Benutzung der Armut der Massen. Warum sagen Sie das denn dann nicht? Wenn Sie das gesagt hätten, hätte ich mich gefreut, dass es mal wieder einer sagt. Aber versteht ihr, das unterschiebst du einfach so. Jetzt argumentieren die aber gar nicht über Reichtum und Armut. Die argumentieren auch nicht über Herrschaft und Beherrschte, sondern, und dafür müssen sie doch einen Grund haben, über Mehrheit und Minderheit. Warum tun sie es denn, wenn sie was anderes angeblich meinen? Ich habe Gründe dafür, davon auszugehen, dass sie das wirklich meinen und dass sie Mehrheit für das stärkste aller möglichen Argumente in der politischen Auseinandersetzung halten. Meinetwegen auch gegenüber ihren Mitbürgern. Aber auch gegenüber ihren Mitbürgern halte ich das für kein gutes Argument. Die Leute werden damit ja angesprochen und festgelegt auf die Perspektive, dass ihre Beschwerden, die sie vielleicht haben, vielleicht haben sie sogar welche, ich mag das nicht bestreiten, dass Leute sagen, sie haben Probleme, ihre Miete zu bezahlen, manchen Amerikanern ist das Eigenheim weggenommen worden, andere Leute haben 3 Jobs und können damit ihre Kinder nicht ernähren, also was kommt mal vor? Aber eigentümlicherweise nicht als das Argument, sondern die Leute werden darauf festgelegt, dass diese Argumente nur insofern etwas zählen, wenn sie sich zu einer Mehrheit zusammenfassen lassen können. Und wenn ich das aber zum Kriterium mache, komm, damit wir Mehrheit sind, dann stelle ich mich unernst, dann stelle ich mich abstrahierend davon, dass man mal darüber reden muss, was ist uns eigentlich angetan worden. Dann ist der materielle Schaden für sich nicht das Argument, dann ist der, dran gedacht mag sogar sein, dann ist der materielle Schaden für sich nicht das Argument, dann ist das materielle Interesse für sich nicht das Argument, sondern man wird darauf festgelegt bei dieser Bewegung, Mehrheit zählt. Unter uns, da finde ich es schlecht. Und dann, ja bei wem denn eigentlich? Mehrheit denkt, sagen sie dann übrigens auch explizit, an diese Idealvorstellung von Demokratie, dass ich in einer Demokratie eigentlich die Regierenden nach der Mehrheit ausrichten müssten. Ich möchte es nochmal anders sagen. Dabei könnten Sie doch darüber stolpern, dass dieses Argument nicht stimmen kann. Nehmen wir mal an, das stimmt, dass Sie die 99% sind. Wenn 99% zählen würde, dann dürften Sie in die Scheißlage doch nicht gekommen sein. Dann hätte Mehrheit doch schon immer gezählt in diesem Land. Und das ist ja nun wirklich keine schwierige Übung, dass die Reichen eine Minderheit sind und die Armen die große Mehrheit darstellen, weiß doch jedes Arsch. Also stimmt was nicht an dem, worauf die sich berufen wollen, dass Mehrheit Macht ist. Mehrheit ein Argument ist. Das sollten Sie zumindest mal prüfen. Übrigens, ja, wenn die an sowas denken, sowas gibt es bei denen offenbar überhaupt nicht bedenkt, das Thema des heutigen Abends. Diese Occupy-Leute ziehen nicht eine Sekunde in Erwägung, mit was für einer Gesinnung sie ist, bei ihren lieben Mitbürgern und Mitbürgerinnen zu tun haben, wenn die national denken. National denken. Ja, und da merkt man eben, dass die pure Gesinnung, ich kümmere mich ums Internationale, überhaupt nichts nutzt gegenüber einer nationalen Gesinnung, die erstmal die allgemein verbreitete ist. Probier's an der Stelle nochmal ganz brav. Bei diesem Stichwort international. Mindestens müsste so eine Bewegung, die sagt, das ist doch eigentlich die Aufteilung der Welt. Da die Mächtigen hier die Massen, die arm sind und nichts zu sagen haben. Mindestens müsste so eine Bewegung, wenn sie das ernst meint irgendwie und nicht bloß dieses Mehrheitstheater im Auge hat, so einen Gedanken fassen zu sagen, liebe Leute, hört auf, euch als Griechen und Deutsche gegeneinander ausspielen zu lassen. Spinnt ihr, euch als Amerikaner für den Dollar und als Deutsche für den Euro in Sorgen treiben zu lassen. Den Tonfall gibt es nicht bei dieser Bewegung. Den Ethos, ja, Wir repräsentieren die Weltbevölkerung. Den Ethos gibt es da in den Reihen. Aber wenn man den hat, müsste man sich mal anlegen mit dem, wie die Weltbevölkerungen wirklich so verfasst sind.
Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, kannst du dann vielleicht noch was sagen zu wie sich der Patriotismus zu den Ausländern stellt? Oder wie sich derjenige, der diese Unterscheidung macht, wie der die Ausländerproblematik betrachtet? Ich war mir ja nicht so sicher, ob wir uns einig sind. Du hast jetzt eigentlich nur gesagt, wir betrachten dann das Deutschsein als Privileg, das nicht weggenommen wird. Da kannst du das nochmal ein bisschen ausführlicher auf anderen Videos sehen.
Also erstmal wollte ich ganz elementar auf Folgendes als entscheidenden Fehler von patriotischem Denken hinweisen. Patriotisches Denken macht sich zur eigenen Sache, zum eigenen Denken, zur eigenen Einteilung der Welt, bei sich zu Hause und anderswo, etwas, wo der Patriot der Wahrheit nach nur als Objekt vorkommt. Die Leute werden eingeteilt von Staaten in Deutsche, Franzosen, Griechen und so weiter. Und der ganz elementare Fehler des patriotischen Gedankens ist, sich diese angetane Einteilung in Inländer und Ausländer zu eigen zu machen und sich selbst auf den Standpunkt zu stellen, ich als Inländer stehe zum Ausländer. Da kommen diese komischen Vorstellungen her, die wandern bei uns ein. Und jetzt gibt es immer diese zwei Varianten. Die eine Variante heißt, und das ist erstmal die elementare, die gehören nicht zu uns und insofern sind sie potenziell welche, die das Zusammengehören von uns und zu unserem Staat, dieses Dabeisein bei Deutschland stören. Das malt manche als materieller Schaden aus, manche brauchen aber nicht mal einen materiellen Schaden, auf den sie zeigen, sondern für den ist schon der Schaden zu sagen, die gehören doch nicht hierhin. Dagegen gibt es immer eine zweite Abteilung des Patriotismus von unten als nationales Denken, dass diese Ablehnung des Fremden, die man sich zu eigen gemacht hat, diese Ablehnung des Fremden daran mäßigt, daran relativiert, zurückstellt, tolerant wird. Mit dem Argument, insofern die bei uns zu unserem nationalen Nutzen beitragen, halte ich sie aus. Toleriere ich sie auf Lateinisch. In beiden Fällen denkt sich dieses patriotische Gemüt als Herr im eigenen Hause und als Nutznießer des eigenen Hauses. Und es ist eine grotesk falsche Einstellung dazu, dass er gerade erfährt, wie er als eingeborener Staatsbürger genauso wie die Zugereisten als Menschenmaterial von seiner Herrschaft hin und her geschoben wird, gegeneinander in der Konkurrenz aufgestellt und ausgenutzt wird und so weiter. Das wollte ich da kurz charakterisieren.
Dann verstehe ich jetzt, wie du es meinst.
Gut.
Ich habe jetzt eine super Idee gekommen. Ich habe jetzt mit Wortfragen und Diskussionen vielleicht versucht, nach Ich habe nicht bekommen können, und das war mein großes Zeichen, das war die Jungen. Ich glaube, die sind sehr gut.
Also ich bin da für jede Schandtat zu haben. Aber es braucht in der Regel einen Veranstalter vor Ort und zur Not auch eine kleine Spesenkasse. vielleicht noch diese kleine Erweiterung, ja, also vielleicht ist im Laufe des Vortrags jetzt theoretisch die Rechtfertigung dafür rausgekommen, warum ich diese rechtsradikalen Mörderbanden nicht ins Zentrum meines Vortrags stelle. Weil ich diese Diagnose, da gibt es einen braunen Sumpf, für überhaupt nicht zutreffend halte. Ich halte die für die Sumpfblüten. Aber der Sumpf, das ist der normale Patriotismus. Denkt nochmal von diesem letzten Inländer-Ausländer, kurze Rekapitulation dieses Gedankens. Ja, das ist kein so weiter Schritt zu sagen. Wenn ich das Dazugehören zu Deutschland schon wie ein Privileg denke. Ich und mein Land. Und aus dieser Perspektive mir den Unfug zurechtlege, dass der Ausländer eigens vorbeikommt, um das zu stören. Er hätte sich das ausgesucht und Störung wäre das, was den Ausländer ausmacht. Wenn das zum normalen Patriotismus dazugehört und der normale Patriotismus bestenfalls sich bremst, manchmal stören Ausländer nicht, sondern hin und wieder liefern sie auch bereichernde Leistungen ab, ja, beim Wirtschaftswachstum und für manche Studienräte auch in der Küche. Wenn das der normale Patriotismus ist, dann ist es wirklich kein großer Schritt, dass Leute zu ihrer politischen Mission machen, dann müsse sich aber diese deutsche Gemeinschaft auch von solchen Störenfrieden aus dem Ausland reinigen. Und jetzt im Sinne von meinem Anspruchsdenken eines guten Deutschen, der seine Pflicht tut und also oben was beantragen darf, mit der politischen Führung anfängt zu hadern, warum machen die das nicht? Warum erledigt eigentlich der Staat, die politische Herrschaft, nicht diesen elementaren Dienst am Volk, ihm die Störenfriede aus dem Ausland vom Hals zu schaffen? So ungefähr sind die unterwegs. Und der radikale Beschluss heißt dann bei denen, und insofern sind sie die Sumpfblüten zum Sumpf des Nationalismus. Wenn das meine Herrschaft nicht tut, wofür sie eigentlich da ist. Man muss hier wohl alles selber machen. Viel mehr ist der Übergang von denen nicht. Als dann zu sagen, dann nehme ich dieses Recht der deutschen Gemeinschaft, sich von Störenfrieden zu säubern, in die eigene Hand. Und jetzt kommt ein grotesker Fortgang der Debatte. Jetzt machen die das. Dann bringen sie halt Leute im vollsten Rechtsbewusstsein einer gerechten Tat um die Ecke. Und jetzt stellt sich der offizielle Patriotismus zu denen. Und wie geht die Debatte? Kein Wort der Kritik daran, wie verkehrt, wie dumm, wie gemein eigentlich dieses nationalistische Denken von diesen Killern da ist. Nur ein Gedanke. Es gibt zu wenig Gewalt im Land. Ein einziger Zusammenschluss aller demokratischen Deutschland in einer Parole, mehr Staat muss her, mehr Staatsgewalt muss her, effizienter funktionierende Staatsgewalt muss her, wofür? Um Deutschland von dieser Schande zu säubern. Das ist die Debatte der letzten Tage. Ein einziger Schrei eines sich als nationales Kollektiv aufstellenden einer politischen Klasse da oben nach effizienterem, gewaltmäßigen Durchregieren ins Volk hinein, um solche Schandflecken aus Deutschland, naja, was Ihnen jetzt so einfällt als Bilder, wahrscheinlich rauszuschneiden und so weiter. So, das ist eine bemerkenswerte Antwort auf Volkssäuberer, auf gewalttätige Volkssäuberer von rechts außen. Ist die Antwort der Demokraten Volkssäuberung von solchen Volksschädlingen? Das ist der Ersatz von Kritik des Nationalismus durch regierende Nationalisten.
Das Problem ist aber doch, dass die betroffenen Anführungszeichen Ausländer ja genauso nationalistisch denken, die Mehrheit. Ja, nur heißt in dem Fall, dass auch diese Forderungen natürlich auch teilen. Also mehr Staat, mehr Kontrolle und so weiter. Und hinzu kommt auch, dass sie natürlich sozusagen einen doppelten nationalistischen Schisma leiden, also nicht alle, aber sehr viele, mehr würde ich schon sagen, nämlich von den Herkunfts. Ne? Nationen, ne, Geburt und so weiter, die Land, wo sie herkommen, oder sogar die, die in zweiter, dritter, vierter Generation sind hier, ne, die, was weiß ich, Millionen Türken legen ja auch noch die meisten ihren türkischen Nationalismus und den nicht zu knapp, ja, vor allem agieren sie den gerne an den kurdischen Nationalisten aus, oder wie sie dafür heißen, und das, diese ganze Gemengelage nennt man dann halt der Gutmensch dann Multikulturalismus, ja, also das ist halt irgendwie, ne,
also ich wollte ja jetzt auch nicht dafür plädieren, dass man für die Nationalisten anderer Herkunft sich erwärmt. Ne? Zwei Sachen mit einem Fragezeichen versehen. Das eine ist, das ist nicht ein Problem, sondern das ist leider die Lage. Ein Problem sagt immer so, als hätten sich das schon Leute vorgenommen, da was zu lösen. Aber das Zweite ist, das genauso stimmt, glaube ich, nicht ganz. Das genauso, wie du sagst, stimmt, glaube ich, nicht ganz. Es ist schon, denke ich, erstmal so, dass es in den Einwandererkreisen einen Gesichtspunkt an dieser Affäre gibt, den können nur sie haben. Den geht nämlich wirklich ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Die entdecken an der Stelle, in was für Verhältnissen sie, also das würde ich Ihnen nicht absprechen, in was für Verhältnissen sie da unterwegs sind und dass es zu so einer wunderbar funktionierenden deutschen Nation dazugehört, dass sie damit rechnen müssen, dass ihnen die Bude angesteckt wird oder sowas. Und insofern leisten die sich in dieser Debatte zumindest teilweise einen Irrtum. Ich meine, das kann man Ihnen auch noch sagen. Sie leisten sich den Irrtum, teilweise jedenfalls, an manchen Stellungnahmen höre ich das raus, dass dieser um sich greifende Chor, der nach mehr Staatsschutz brüllt, so etwas wie das Bestellen von Ausländerschutz wäre. Das ist aber gar nicht der Fall, das hört man gar nicht raus, dass da mehr Ausländerschutz in Deutschland unterwegs wäre. Staatsschutz wird verlangt.
Am System selbst haben Sie doch die allermeisten, oder die explizit natürlich das Befehl, dass ich sage, die Ausländer, sage ich mal ganz formal, gerade die, also ich sag mal, 90% haben dieses System, was wird wunderbar kritisiert, nicht das Gewinnste auszusetzen, die finden das gerade so toll, weil sie ja genau wie die Älte wahrscheinlich vorne aus ärmeren Ländern kommen und natürlich im europäischen, sogenannten demokratisch regulierten Kapitalismus, Marktwirtschaft, nennt man das ja auch soziale Marktwirtschaft, finden sie fantastisch. Sie würden ja eine Großmutter dafür verkaufen, dass sie nicht.
Nein, das würden sie nicht. Nicht übertreiben. Gerade die verkaufen ihre Großmutter nie.
Und genau deswegen hat das deutsche Kapital und nicht europäische Kapitaleigner und die deutsche oder europäische Regierung haben sie ja deswegen hier reingeholt, importiert. Die sind nicht eingewandert, die wurden ja angeworben. Das ist noch ein kleiner Unterschied zu den USA oder Australien und so weiter.
Aber ich muss dir wirklich eins entgegenhalten, dieser verbitterte, flammende Satz, die haben keine Kritik am System. Schmeiß ihn weg, der nutzt gar nichts. Wer hat denn schon eine Kritik am System? Das kannst du jeden Tag sagen und darüber wirst du alt. Wenn du dich jeden Tag darüber ärgerst, wer alles keine Kritik am System hat. Das fährt einem ins Hirn und in die Knochen. Sorg lieber dafür, dass sie eine haben.
Ja, okay.
Statt dich darüber zu beklagen, dass sie keine haben. Und so kriegst du sowieso keinen überzeugt, dass du auf ihn zugehst. Ich kenne dich, Bruder, du hast keine Kritik am System.
Das ist doch so. Wenn die hier was anderes wollen, dann ist das wissen, das wollen wir ja auch nicht, oder? Also mit dem du diskutierst, dann kannst du ja gerne auch probieren, das kannst du nicht so tun, kann ich dir sagen. Und das finde ich auch eine Verarmung, jetzt eine Verwirklichung der realen sozialen Zustände, die wir sind. Das ist auch der Multikulti-Konkurrenz-Faschismus, Totalitarismus, Faschismus, Konsensus. Ja, also das ist doch so gewollt und du denkst, jetzt fangt man einen Dialog an, nee. Gar nicht mehr mit vielen sogenannten Videos. Also ich sag mal, da muss man schon ein bisschen genauer gucken, ja. Patriotismus, Stichwort, also die größten Patrioten Deutschlands sind diese Leute, weil die das wirklich ernst meinen und sich materiell davon kurz was versprechen.
Ja, aber gerade deswegen, nein, jetzt muss ich dir ein bisschen in die Parade fahren. Gerade deswegen, weil es das bei denen tatsächlich ein Stück weit gibt. Aber selbst wenn es das bei denen nicht gibt, stehen Ausländer in einer Nation immer im Verdacht, dass die für die Nation nur deswegen und nur so lange sind, wie sie einen Vorteil davon haben. Der elementare politische von oben, aber auch von unten Verdacht gegen Ausländer ist, dass die ihre Zuneigung von Deutschland glattweg noch davon abhängig machen, ob es ihnen hier gelingt, gut Geld zu verdienen, ihre Familie durchzufüttern und so weiter. Das ist ein interessantes Bekenntnis dazu, was Patriotismus von den Leuten verlangt. Sich nämlich von einer solchen Berechnung zu lösen, auch wenn der ganze Patriotismus letztlich daherkommt, aber verlangt ist beim Patriotismus, dass man sich von so einer Berechnung frei macht und am Ende zur Nation steht, ohne noch einmal zu fragen, was man davon eigentlich hat. Und insofern sind die Ausländer immer diejenigen, auf die das schlechte Licht geworfen wird, die machen es aus Berechnung, statt aus Liebe.
Muss diese Eindruck korrigieren. Dieser Eindruck möchte ich korrigieren. Deutschland ist ein Land im Vergleich mit vielen anderen Ländern, England, Frankreich, Amerika, Nigeria. Wenn ein Kind auch beim Transit aus Nigeria geboren ist, ist er Nigerianer. In England, in Frankreich, in Amerika ist das Gleiche. Diese Leute, die sich vorwerfen, dass sie in vierter Generation noch Türken oder irgendwas sind, es ist eine Politik, die diese Leute zu Ausländern, diese Stempel aufdrückt. Ich habe viele Leute, Bekannte von mir, die in Amerika geboren sind, sind Amerikaner. Auch meine Kinder, die hier geboren sind, mit deutscher Mutter, waren keine Deutsche. Sie müssen Antrag stellen, dass sie deutsche Staatsangehörigkeit. Diese Kritik müssen Sie schon bewusst sein. Ja, sie sind einfach gestempelt, ja. Mhm. Und ich hoffe, dass durch solche Besprechung, dass man die Öffentlichkeit aufmerksam macht, dass diese Politik nicht mehr zeitgemäß.
Also, auch in dieser Frage muss ich Sie, also zum einen will ich Ihnen erstmal recht geben. Das ist so, Deutschland ist tatsächlich ein Land, das in seinem Staatsangehörigkeitsrecht im Unterschied zu anderen Ländern ausdrücklich und rigoros noch kenntlich macht, dass dieses Land Ausländern mit Migrationshintergrund, heißt dafür diese schöne Formulierung, nach wie vor das Misstrauen entgegenbringt, dass die nicht normale Staatsbürger dieses Landes sind und werden können. Es ist richtig, das ist in diesem Land regelrecht auch noch staatsbürgerrechtlich verankert. Da haben sie zwar ein bisschen was geändert, aber was sie da im Staatsbürgerrecht in Deutschland noch so rigoros stehen haben, das wiederum ist kein exklusiv deutscher politischer Standpunkt. Den Standpunkt haben jetzt wiederum leider alle Nationen. Übrigens ändern die zum Teil ihr Staatsbürgerrecht deswegen in Richtung Deutschland. Frankreich schraubt gerade an seinem Bodenrecht rum. Die hatten dieses Bodenrecht, hat übrigens auch keine schöne Herkunft, ne? Aber da hieß es, wer auf meinem Boden geboren ist, ist meiner. Die Herkunft ist übrigens rauszuhören. So hat Frankreich mal unterm Absolutismus viele Soldaten gekriegt. Deswegen waren sie fürs Bodenrecht. Aber jetzt schrauben sie mit dem Misstrauen, dass welche, die aus Ausländerfamilien, aus zugereisten Familien nach Frankreich gekommen sind, dann doch nicht so ganz zuverlässige Franzosen sind, auch am Staatsbürgerrecht rum. Frankreich hat jetzt auch eingeführt, dass es mit dem Erreichen der Volljährigkeit so eine Bekenntnisübung zum Franzosensein gibt. Sie sind noch nicht so rigoros wie die Deutschen, dass sie das richtig als Wahlhandlung verpflichtend machen. Aber eine Bekenntnishandlung machen sie auch. Und da merkt man, das ist der zu einer Nation gehörende Standpunkt. Die unterscheidet nun mal zwischen Inländern und Ausländern. Und bei den Inländern stellt sie sich auf den Standpunkt, da ist alternativlos sichergestellt, das sind meine. Und bei den Ausländern trägt sie ihnen bis in die vierte, fünfte Generation den Verdacht hinterher. Da ist nicht sichergestellt, das sind meine, die haben eine Alternative. Die haben einen Herrn außerhalb meiner Grenzen und der macht ihnen gegebenenfalls das Angebot, sie könnten auch bei ihm Staatsbürger sein. Achtet mal auf diese Erdogan-Affären. Worüber beschwert sich Deutschland dem türkischen Ministerpräsidenten gegenüber? Die ganzen Tobsuchtsanfälle in der Berliner Regierung gegen den Erdogan gehen auf diesen Punkt. Wie kann sich ein türkischer Ministerpräsident das herausnehmen, was Deutschland übrigens immer gemacht hat, außerhalb der eigenen Grenzen Leute zu seinen potenziellen Staatsbürgern erklären? Damit hat Deutschland jahrzehntelang Politik gemacht, aber ein Türke darf das in Deutschland auf gar keinen Fall. Und das legen sie dann den Türkischstämmigen hier zur Last. Das legen sie denen zur Last. Und man muss darauf achten, was sie ihnen da eigentlich zur Last legen. Weil das so bezeichnend für das ist, was ein deutscher Staatsangehöriger ist. Die legen denen zur Last, dass diese Leute möglicherweise nicht total alternativlos in der Zugehörigkeit zur Nation sind. Das ist umgekehrt das, was den Deutschen für den deutschen Staat auszeichnet. Der kann nicht anders, als zu mir zu gehören. Das zieht sich durch die Debatten der doppelten Staatsbürgerschaft und so weiter. Das wiederum macht sich dann, wie der Patriot von unten, dummerweise auch noch zu seinem Gesichtspunkt und weiß dann auch, dass Türken immer Türken bleiben. gut, wenn es jetzt so langsam tröpfelt mit der Aufmerksamkeit und so. Es gab das Angebot, man kann noch weiter diskutieren und da gibt es diesen Termin an der Universität. Wer da die Daten vergessen hat, kann sich da ja am Büchertisch nochmal kundig machen. Der Hut ist gut.